Therapie-Podcast. Es ist wieder soweit. Wir dürfen wieder einen wunderschönen Spieltag besprechen. Diesmal geht es um das Spiel gegen Zwickau. An meiner Seite wie immer, Lukas, moin.
Moin, moin.
Aber wir sind heute nicht alleine hier, denn wir haben einen Special Guest, Verstärkung dabei, genau, der genau zu diesem Spiel auch einiges sagen kann. Herzlich willkommen, Mario Neumann. Moin.
Moin, hallo.
Vor allen Dingen zum Gegner.
Vor allen Dingen zum Gegner, ja, genau. Ja. Wolltest du anfangen?
Standardprozedere.
Standardprozedere, genau, abhaken auf der Liste.
Nee, Mario war ja, bevor er beim SV Meppen war, auch noch Torwart, Spieler, vor allen Dingen beim FSV Zwickau. Und da auch von 1989 bis 1993, 145 Spiele, 56-0, 13.080 Minuten. In der DDR Oberliga, Aufstiegsspiel zur zweiten Bundesliga und NFV Oberliga Süd. Bei den Aufstiegsspielen, das ist ja damals so ein bisschen so gewesen, ich sag mal, da hast du jetzt nicht so Relegation, wie man es heute kennt, sondern auch so eine Gruppenphase oder so.
Genau, genau. Wir sind einmal gescheitert am VfL Wolfsburg und einmal am VfB Leipzig.
VfB Leipzig heute unter einem anderen Namen. Ja, deswegen, das hatte ich auch nur gesehen, dass dann irgendwie, auch wo viele Siege waren und so, ich konnte es aber irgendwie gar nicht nachvollziehen, wie das jetzt, ja, wie sich das so verhält jetzt, ob man es jetzt geschafft hat oder nicht. Und da wusste ich jetzt auch nicht, ob dann die NFV Oberliga Süd, das war damals die dritte?
Zweite Liga.
Zweite Liga, okay.
Zweite Liga,
ja. Ja, gut, das war damals alles ein bisschen anders. Ja, dann von 1994 bis 98 bei Carl Zeiss Jena, 79 Spiele, 23-0 Spiele, 7044 Minuten, da auch zweite Bundesliga, da stand es auch. DFB-Pokal, Regionalliga Nordost, Nord-Ost und der Thüringen-Pokal. Da zusammen gespielt mit Bernd Schneider, Thorsten Ziegner und Robert Enke. Bernd Schneider, habe ich zuerst gedacht, ist er das? Das ist der weiße Brasilianer, so
das,
wie er hieß.
Das ist er, ja. Und Jörg Böhme müsste auch noch bekannt sein.
Ja, ich habe alles durchgeguckt. Okay, ich habe jetzt dann viele Namen, die ich dann nicht kannte. Aber stimmt, Jörg Böhme sagt mir auch was, aber den habe ich nicht gesehen.
Schlechte Recherche.
Ja. Und Thorsten Ziegner, ja, ganz schwach. Thorsten Ziegner kennt man ja heute noch als Trainer jetzt vom MSV Duisburg.
Marc Zimmermann. Trainer in Jena, jetzt Köln Amateure.
Stimmt, ja. Richtig. 8 Spiele auch gegen den SV Meppen. Weiße Weste in Anführungsstrichen, also keine Niederlage eingefahren. 5 Unentschieden, 3 Siege und eine gelbe Karte. Bei der gelben Karte wusste ich nicht, was da los war. Das stand leider nicht. Das musst du jetzt sagen, Mario.
Weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich war das diese Aktion, wo Stefan Braser in der 93. Minute ein Tor geköpft hat. Zum 2-2 Endstand.
Ja,
das in Jena bei Schnee.
Das kann sehr gut
wahrscheinlich
sein.
So geärgert. Und,
Hast ihm die Meinung gesagt, dass das nicht geht?
Der war nicht mehr einzufangen an dem Tag.
Ja, das glaube ich mir gut vorstellen. Nachvollziehbar auf jeden Fall, genau. Dann 1998 bis 2005 und glaube ich auch noch ein bisschen länger darüber hinaus, aber immer so, ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau, kannst ja gleich was zu sagen. Bei BV Kloppenburg, dann glaube ich noch so, klar, Torwart, 55 Spiele, 12 Spiele zu 0, 4820 Minuten, zusammengespielt mit einem etwas unbekannteren Spieler, Christian Neithardt.
Ja, ich bin 99 nach Kloppenburg gekommen, habe dann dort noch ein bisschen gespielt.
Und Christian musste zu der Zeit aufhören. Regionalliga-Wechsel quasi dann, oder?
Nee, damals war das so die Gewichtung wie dritte Liga.
Ja,
oh, okay. Da war VfB Lübeck und so, die waren dann auch.
Genau, du bist dann aus Nordost gekommen, oder?
Aus Jena direkt. Ich war ein halbes Jahr arbeitslos und dann kam die Anfrage aus Kloppenburg. Und da habe ich mich dann immer dran erinnert, Kloppenburg, das ist doch die Abfahrt, wenn du mal nach Meppen gefahren bist. Und dann habe ich gesagt, ich mache es für ein halbes Jahr. Dann bin ich jetzt hängen geblieben, auch privat. Und habe dort 17 Jahre in dem Verein alle Funktionen gemacht. Also vom Spieler, Torwarttrainer, Trainer zweite Mannschaft, Trainer Regionalliga, sportlichen Leiter. Und ja, wie gesagt, ich war kurz mal weg für 3 Monate nach Friseut, bin ich da gegangen. 2008 zurückgekommen, dann mit Jürgen-Uwe Klütz, der mit Hannover mal Pokalsieger geworden ist, dann die Mannschaft übernommen, mit André Breitenreiter im Kader, mit Edin Terzic im Kader und wir sind trotzdem abgestiegen.
Aber 3 Spiele gegen den SV Meppen, 2 Siege und 1 Niederlage, ein 5-0, ein 3-0 Sieg. Also das ging schon gut. Oder war es eine 5-0 Niederlage? Jetzt bin ich auch ein bisschen unsicher. Aber da auch wieder sehr positive Bilanz gegen den SV Meppen.
Wahrscheinlich hat das ja dich dann auch angeleitet, da irgendwann Co-Trainer zu werden, weil die brauchen offensichtlich die Hilfe.
Ja, der Torwarttrainer beim SV Meppen war es ja auch noch kurz.
Ja, nein, also die Geschichte war so, dass Christian und ich ja aus Kloppenburg kannten. Wie gesagt, Christian hatte damals eine schwere Knieverletzung, musste dann aufhören, lebt aber weiter in Kloppenburg. So, wir haben dann zusammen die Lizenzen gebastelt und waren 2013 in Hennef. bei der A-Lizenz und ja, und dann bekam ich mit, dass Christian am Verhandeln war mit dem VfB Oldenburg und SV Meppen und dann haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht und gesagt, dass wir irgendwann mal was zusammen machen wollen. Und er hat sich dann für Meppen entschieden und 2014 im Dezember war, glaube ich, auch so, dass Jauke Faber sich verändern wollte und ja, und dann kam die Anfrage aus Meppen und dann haben wir uns dann geeinigt, dass ich dann ab 1.7.2015 dann das Amt des Co-Trainers antrete und habe dann auch noch im ersten Jahr für die Torhüter des Jugendleistungszentrums das Torwarttraining geleitet.
Genau, das stand auch so bei Transfermarkt, U19 Torwarttrainer, dann Co-Trainer. Vorher noch, das fand ich auch sehr interessant, und da Hubert Hüring noch Co-Trainer gewesen bei BV Kloppenburg.
Ja, Torwarttrainer habe ich.
Torwarttrainer, okay. Ja. Ja, okay, stimmt, Torwarttrainer, sorry. Ja, Torwarttrainer, das fand ich dann auch interessant, wie dann immer wieder so diese Verbindungen geknüpft sind.
Du suchst auch so lange, bis du eine findest.
So ist ja, nicht. Ja, nee, das sprang mir tatsächlich so ins Gesicht.
Torwart übrigens zu der Zeit auch Jan Hüring.
Ach, ja, guck.
Und so deswegen kam dann auch die Konstellation mit Torwarttrainer, ja, weil ich mir das dann nicht mehr so antun wollte. Und dann habe ich zu Hubert Hüring gesagt, dann lösen wir meinen Vertrag auf und ich mache dann Torwarttrainer.
Ist auch dann auch,
wie gesagt, 34.
Ja.
Und dann reicht es.
Das ist ja auch ein logischer Schritt, ne, vom Torwart dann, wenn man weiß, wie es geht, dann Jüngeren das beizubringen. Ja, Co-Trainer beim SV Meppen, bekannt. 195 Spiele unter Christian Neithardt, 31 Spiele unter Thorsten Frings und 51 Spiele unter Rico Schmidt.
51, da kommen wir schon fast viel vor. Ey.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und ein Spiel als Interimstrainer gegen den FC Ingolstadt. Da ein 0:0 erkämpft. Ich erinnere mich da auf jeden Fall noch dran. In Ingolstadt können wir nur unentschieden spielen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Aber das war ein ziemlich, so ein bisschen vergleichbar auch wie das 0:0 gegen Magdeburg jetzt letzte Saison, wo man dann, also jetzt nicht spielerisch so her, sondern irgendwie so vom, man ist so klar unterlegen und erkämpft sich denn. Genau, und wir nutzen
die ganze Zeit. Feeling her, ein gefühlter Sieg.
So, ja. Ja, und aktuell bist du Trainer bei VfL Eute. Aushilfsmäßig.
Ja, die hatten mich gefragt, die sind so ein bisschen in Not, also sind, glaube ich, Vorletzter oder Drittletzter in der Landesliga und gefragt, ob ich kurzfristig helfen könnte. Ja, macht bis jetzt viel Spaß, ja, mal wieder auf dem Platz zu stehen, auch ein paar Jungs um sich rum zu haben. Ja, ist eine willkommene Abwechslung.
Ja, das glaube ich. Ja,
weil nur Spiele gucken und sich fortbilden und so ist auch nicht so immer das Gelbe vom Ei.
Ja, das Trainersein steckt dann da drin, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber kommen wir dann mal zum SV Meppen so ein bisschen, also oder ein bisschen über die Spieler, über deine Spielerkarriere haben wir so ein bisschen gesprochen. Wie war das damals so, würde ich mal sagen, so beim FSV Zwickau?
Ich bin in Zwickau habe ich ja von klein aufgespielt.
Ja.
Ja, so die typische Spielerkarriere in der Jugend angefangen, im Fanbereich gestanden, so und dann irgendwann den Sprung auch geschafft. Die erste Herren. War auch eine super interessante erste Liga in der damaligen DDR, also DDR-Oberliga. Ja, wenn ich dann an Spiele denke gegen Dynamo Dresden mit Ulf Kirsten, Matthias Sammer, Jörg Stübner, der leider schon verstorben ist, hat das schon riesen Spaß gemacht. Oder BFC Dynamo mit Andreas Thom, mit Thomas Doll. Also hat man schon gegen Größen gespielt, die dann auch den Sprung in den höheren Fußball oder in die Bundesliga geschafft haben. Ja, und das war für mich als Stift ein Riesending da, auch in dem Verein dann zu spielen, wo du auch angefangen hast. Ja, und dann haben wir leider die Relegation zweimal nicht geschafft. Einmal VfB Leipzig, die haben dann, glaube ich, sogar den Durchmarsch gemacht in die erste Liga auch. Mhm. Und VfL Wolfsburg, war natürlich auch dann so dieses Treffen, Trabant trifft den VW. Ja, und und wir haben es dann leider nicht geschafft. Sind an einem Punkt, glaube ich, oder zwei Toren gescheitert.
Ehrlich.
Und und dann war Gerd Schädlich damals Trainer in Zwickau, der jetzt auch leider verstorben ist, der mit Aue, Chemnitz und mit Zwickau aufgestiegen ist. Also auch eine Trainerlegende, gibt es eine ganz tolle Dokumentation jetzt in der Mediathek. Und eigentlich drei Vereine, die miteinander nicht so können. Mhm. Ja, mit denen, das hat er hingekriegt und ist mit denen aufgestiegen. Wir waren dann der Meinung, oder ich war dann der Meinung, dass ich mich verändern möchte. So bin dann nach Jena gegangen, war Peri Bräutigam die Nummer 1, die klare Nummer 1. Ich habe mir aber gedacht, wenn da einer ist, der so eine Legende ist, sage ich jetzt mal, wie Peri, kann man auch trotzdem nochmal lernen. Damals war ich 27. Und dann sind wir abgestiegen in die Regionalliga mit Jena 93, 94. So, und dann ist Perry weggegangen. Und dann habe ich ja, die Regionalliga-Saison angefangen, habe mich dann am sechsten Spiel verletzt. Kam dann zur, zur Halbserie wieder und dann habe ich gespielt und wir sind dann aufgestiegen. Ja, war ich erstmal dabei. Ja. Im Haifischbecken 2. Liga.
Cool, auf jeden Fall. Gerd Schädlich, was du gerade sagst, der ist, die Dokumentation ist da nicht ist vor kurzem erst
verstorben? Der ist vor kurzem, ja, ich, glaube ich, im November ist er geschoben.
Ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich glaube ich auch eine schwere Krankheit. Ja, ich glaube, da meine ich auch in der 3. Liga, dass es dann gerade bei, ja, bei den Ostvereinen dann auch so eine Schweigeminute gab. Ja, ja, das hatte ich dann auch so noch in Erinnerung.
Wie ist das denn jetzt, du warst ja jetzt auch gerade beim Spiel in Zwickau und so, wie ist denn da der Empfang von den Fans von dort?
Ja, also von den Fans kriegst du ja nicht so mit, du stellst dich ja nicht davor und sagst, hallo, hier bin ich.
Ne? Aber, ja, aber man trifft ja schon.
Ja, ja, man trifft viele, viele alte Bekannte und man fühlt sich da wirklich willkommen, ja, muss man ganz klar sagen. Und es gibt dort ein paar Jungs, die jetzt einen Verein ins Leben gerufen haben, Zwickauer Fußballtradition, ja, und die sehr, sehr viele Aktionen machen, auch für die Spieler, die schon weg sind. Mhm. Ja, und haben dann am Stadion, weil die sehr neu gebaut an Zwickau, mhm, der schon mal da war, gab es ja keinen richtigen Anlaufpunkt für die Fans. Und hat man jetzt wie so ein kleines Häuschen da erstmal gemacht. Da soll, glaube ich, irgendwann mal eine Fankneipe auch entstehen. Und man hat irgendwie versucht, ja, das darzustellen, wer alles schon mal für den Verein vielleicht was geleistet hat. Und dann gibt es irgendwie so Stelen im Boden gemacht. Wenn du eine gewisse Anzahl an Spielen hast, dann zählst du dann praktisch, hast du das Anrecht, an diese Legendenwand oder an diese Legendenstelen zu kommen. Ja, und ja, aufgrund meiner Vergangenheit, weil ich ja auch 17 Jahre bei dem Verein war und auch eine gewisse Anzahl an Spielen gemacht habe, durfte ich da auch mit ran und das macht mich natürlich unheimlich stolz.
Ja, das glaube ich.
Ja, und die Jungs haben es auch geschafft, den Verein richtig mit ins Boot zu holen. Der Verein stellt jedes Spiel, glaube ich, 10 VIP-Karten auch für ehemalige Spieler zur Verfügung, was cool, ja auch nicht alltäglich ist in der heutigen Zeit. Mhm. Ja, und ja, und dann gibt es viele, viele Aktionen und dann hat man jetzt eine mitten in der Stadt eine Fankneipe aufgemacht, die heißt Alois. Ja, es gab einen Zwicker und er lebt noch, der Alois, der ist 88, der hat die meisten Spiele gemacht in der DDR-Oberliga für einen Verein. Mhm. Ja, und so als Hommage an ihn hat man diese Kneipe nach ihm benannt, wo dann alte Fanutensilien drin sind. Da möchte cool, man vom alten Stadion noch die Ersatzbänke da rein montieren, so solche Sachen.
Ne? Okay.
Und das ja, dass die Fans dann einen Anlaufpunkt haben, das ist ja, eine sehr, sehr gute Geschichte. Ne? Und wie gesagt, man trifft ehemalige Mitspieler wieder. Ja, das ist auch eine schöne, schöne Sache. Da kann man mal über die Vergangenheit sprechen und mal sagen, wie schlecht die alle heutzutage sind. Ne?
Dass wir alles besser gehört.
Dass, genau, dass wir alles besser gemacht haben damals.
Klingt hart nach Reihe 5.
Sehr gut, sehr gut. Ja, aber dann nach ja, nach den Spielen, dann die Trainerkarriere haben wir auch schon angesprochen und dann zum SV Meppen. Erst als Torwarttrainer, dann Co-Trainer und 3 verschiedene Trainer, ich wollte schon sagen überlebt, aber so also muss man es ja dann
sozusagen. Nein, leider nicht. Leider nicht. Den, ja, den letzten nicht.
Ne? Ja, richtig, da gab es dann auch die ja, Trennung, dann da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Ja, aber wie war das denn so beim SV Meppen so? Wie hat sich das denn so von Anfang an so ein bisschen entwickelt? Ich meine, gerade die Saison, die Aufstiegssaison bleibt einem ja immer noch so in Erinnerung, dass einem dass dann gesagt wurde vor der Saison, jo, jetzt Feierabend Fußball, wir können hier nicht mehr das große Geld in Anführungsstrichen in der Regionalliga raushauen. Jetzt fahren wir alles runter, aber dann der Komet nach der Aufstieg.
Ich meine, man muss ja mal eins sagen, dieser Begriff Feierabend Fußball hat ja alles schockiert.
Ja.
Ja, muss man ja mal ganz klar sagen. Ne? So, man hat glaube ich, gedacht, 20 Uhr Training.
Ja, Kiste Bier hinterher.
Eine Lampe an und dann gucken wir mal. Ne? Also man muss schon sagen, dass der Verein trotz der Senkung des Etats es geschafft hat, mit den Sponsoren zusammen das da hinzubekommen, dass die Jungs im Hellen trainieren durften. Mhm. Und das ist finde ich, das ist ein Privileg, wenn man im Amateurfußball sei oder wenn man Amateurbedingungen fast hat, ja, im Hellen trainieren darf. Ja, und das hat man geschafft. Und was man nicht hoch genug anhängen kann, dass Jungs sich bereit erklärt haben, eine Ausbildung anzustreben, arbeiten zu gehen, ja, vormittags oder nachmittags Training. Und das war, glaube ich, nochmal ein Punkt, was gezeigt hat, dass die Mannschaft intakt ist. Ja, dass man unbedingt beim SV Meppen spielen wollte.
Ja.
Ja, und das auch nochmal einen Schub gegeben hat für das Gefüge in der Mannschaft. So, und dann kam die Ansetzung raus. Und dann haben wir dann so Daniel Fähring, der hat dann immer so vor der Saison so mit den Jungs ein bisschen was ausgearbeitet, so motivationsmäßig, was erwartet uns, was bringst du ein für die Mannschaft, ja, so, und dann haben wir die Mannschaft so Leitlinien zusammen entwickelt, ja, so, dann hat man so eine, ich glaube, die Gruppe damals von Torben Deters, die hatte dann auch mal so eine Leiter gebastelt, ne, was oben stand dann Erfolg und was erreicht werden muss. Okay, ne? So solche Sachen. Ne? So, da kriegt man heute noch Gänsehaut, wenn man sieht, was sich die Jungs so für Gedanken gemacht haben.
Cool, auf jeden Fall.
Ja. Und und dann kam, was ich sagte, diese Ansetzung raus und dann sagt die Mannschaft, ja, wenn wir aus den ersten 5, 6 Spielen ne, so diese optimale Punktzahl holen, das wäre schon cool. Und dann haben wir so draufgeguckt und haben gesagt, ja, warum gewinnen wir denn nicht die ersten 9 Spiele? Ja, warum nehmen wir das nicht als Ziel? Ja? Das 10. Wolfsburg, weiß man nie. Ja, aber so, und dann haben wir wirklich diese ersten 9 Spiele gewonnen. Dann nahm das ja diese Eigendynamik auch an, ne? Und plötzlich alle wurden größer und rückten noch mehr zusammen. Ja, so, dann hast du in Wolfsburg, haben wir, glaube ich, 1-0 verloren. War dann die erste Niederlage, aber da hat keiner so groß drüber nachgedacht, ne? Weil vorher war alles geil. War
vorher schon klar, ne, quasi. Wolfsburg wird schwierig, aber bis dahin
interessant, alles gerockt. Interessant, ne? Ja, auch, dass man, glaube ich, mit einer Pokalniederlage auch so ein bisschen in die Saison gestartet ist, mit dem 3-1 gegen in Reden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder war das irgendwie der zweite, oder war das schon Saisonbeginn?
Das könnte,
ich glaube, ich meine.
Genau, und dann haben wir das Punktspiel, glaube ich, dann hoch gewonnen gegen die, ne?
Ja. Ich meine auch, dass das erste Spiel, ich weiß noch, da haben wir 3-1, das habe ich noch in Erinnerung, weil das haben wir 3-1 gewonnen. Das war das erste Spiel. Ich glaube, wir haben freitags gespielt und die anderen haben da Samstag und Sonntags gespielt. Und dann SV Meppen ganz oben, habe ich mir so abgespeichert und dann auf Facebook und so geschrieben, jo, hier SV Meppen Erster und so weiter.
Saisonabbruch,
genau. Und ich weiß auch noch, dass wir auch noch gesprochen haben, hey, wenn wir jetzt einen Pokal gewonnen hätten, dann wäre DFB-Pokal noch drin.
Ich glaube, sind wir nicht gegen Oldenburg ausgeschieden.
Gegen Oldenburg?
Nee, Quatsch, Oldenburg war
noch. Ich glaube nicht. 3-1 gegen Reden,
ja, hast du in Erinnerung. Ja, richtig.
Und Dann war es so von wegen, okay, erste Spiel, ja gut, gegen Reden können wir, das wissen wir ja aktuell auch, dass gegen Reden zu gewinnen einfach nicht möglich ist für den SV Meppen.
Ist auch die Luft nicht gut.
Ja. Absolut.
Das muss man so sagen.
Ja. Ich glaube, es war, wo wir gegen Oldenburg haben wir in der Liga 2-mal verloren. Genau, das war auch das Geile, dass du alles gewinnst, aber in Oldenburg und also die einzigen Spiele quasi, die du beide verloren hast, war Oldenburg. Ich meine, gegen Pauli haben wir, glaube ich, auch noch nicht so gut ausgesehen und alles, aber ja, trotzdem, dann gewinnst du wirklich alles, aber du hast also einen negativen Punkt, du hast so auf Feiern, Fußball, das ist ja das Wort, was die Medien bestimmt hat, abgestellt, dann fliegst du aus dem Pokal raus und dann rockst du die Liga komplett. Das ist völlig verrückt.
Ja, aber was so nochmal so dieses einsteigende Spiel war, erinnert euch, auf dem Mittwochabend gegen Lüneburger SK?
Ja.
Das war
die waren Zweiter.
Das war der ärgste Verfolger.
Genau.
Und dann haben wir auf diesem Mittwochabend, und die führten, glaube ich, sogar.
Mhm.
Und dann machte Benny Giert kurz vor Schluss oder eine Viertelstunde vor Schluss das Tor. Und das war dann so, wo du gesagt hast, ja, jetzt wird nichts, jetzt kann nichts mehr passieren. Ja, so, und dann war ja so diese Phase, wie hältst du die Spannung hoch bis zur Relegation? Ja, so, dann stand ja noch nicht fest, spielst du gegen Elversberg, spielst du gegen Mannheim?
Ja,
ja, genau. Christian ist nach Mannheim gefahren, hat Mannheim-Spielbeachtung geguckt, ich bin nach Elversberg gefahren, ja, habe Elversberg geguckt, weil du wusstest nicht, wer das dann schafft.
Ich habe die Karte hier noch bei mir an der Wand, da steht da SV Meppen Relegationsgegner.
Genau,
ne, das so, habe ich da,
ne, das kam ja auch noch dazu. Ne? Du konntest dich nicht so hundertprozentig auf den Gegner einstellen, ne, weil du noch nicht wusstest, wo geht die Reise hin oder wer wird es.
Hm.
Ja, und dann irgendwann stand es fest. So gekommen, wie es gekommen ist.
Tja, an das, also wenn man sich auch nicht mehr so hundertprozentig, kann mich noch an echt viel aus dieser Saison erinnern, völlig verrückt. Aber an das Relegationsspiel erinnert sich wahrscheinlich jeder noch, zumindest an das Elfmeterschießen. Und auch da, beide Spiele waren ja auch so verrückt, beides 0-0, aber also beides. Ich
auch die Fahrt beides nach Mannheim noch sehr gut im Kopf.
Ja. Ja. Und du hattest für beide Chancen, dass beide Spiele quasi 4-4 ausgehen könnten, unter dem Motto.
Und was man nicht vergessen darf, wir haben ja 2 Wochen vorher Benny Giert verloren
im Training. Mittelfußbruch, ja.
Genau. So, und das ist ja auch was, jetzt kann man es ja erzählen, ne? Wir hatten in dieser Phase ein Torwart zum Probetraining, der sich mal vorstellen wollte. Und wir haben da zugestimmt. Man hat gar nicht so groß nachgedacht, was kann passieren.
Mhm.
Ja, so. Und gerade mit diesem Torhüter tritt Benny Giert auf den Fuß und knickt dann dadurch um.
Oh.
Ne, und dann ist das so passiert, wie es passiert ist. Und ja, und dann war ja die Geschichte, war ja die, was machen wir jetzt? Giert fällt aus. Jetzt hast du keinen Stürmer, der Tore schießt. So, bei Frenkie Simbolo hatte er ja kaum Einsatzzeiten.
Ja.
Ja, aber er war da. Ja, und im Nachhinein muss man sagen, dass Frenkie Simbolo ein Glücksfall war für den SV Meppen. Aus dem Grund, wir haben wirklich überlegt, unser System zu ändern. Mhm. Wir wollten, in Mannheim hatten wir erst vor, aufgrund der Geschichte Giert, mit Dreierkette zu spielen und dann auch vorne das so ein bisschen anders aufzubauen. Wir haben uns aber dann nach 5 Minuten Training und Spielen mit Dreierkette angeguckt und gesagt, nein.
Die Hörerschaft zuckt gerade bei Dreierkette, das spüre ich gerade.
Und der Glücksfall Frenkie Simbolo war ja da. Wir haben ja einen Stürmer gehabt. Mhm. So, und deswegen haben wir das System gelassen und Frenkie Simbolo hat diese beiden Spiele gegen Mannheim an der Spitze gespielt.
Ja.
Ja, so man vergisst immer wieder, dass Benny Giert gar nicht da war.
Ja, ja, das, ja. Ich weiß noch, dass die Sorgen sehr groß waren und dass, als wir nach Mannheim gefahren sind, alles darauf hieß, wie auch immer, wir müssen hier 0-0 nach Hause gehen, ja, damit wir halt da sauber rauskommen.
Und, das und wir hätten
halt
noch gewinnen können. Wir hätten Mannheim gewinnen können.
Ja, letzte Minute.
Und Martin fliegt vom Platz.
Genau,
Martin Wagner fliegt ja vom Platz. Aber letzte 88. Minute oder so rennt Mirko Born allein aufs Tor zu, wird dann mit, also der Kapitän, das war auch der Co-Kapitän? Nee, Co-Kapitän war Hasan Amin. Ja. Und wahrscheinlich war Segert der Kapitän, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht, jedenfalls habe ich so eine Erinnerung, dass der Kapitän da vom Platz fliegt, aber irgendein Mannheimer auf jeden Fall. Mhm. Gelb-rote Karte.
Ja, Segert nicht, der hat im Rückspiel auch
gespielt. Ja, der hat gespielt, ja, deswegen. Und ich dachte, der ist ja jetzt immer noch Kapitän, der wird ja damals vielleicht auch Kapitän gewesen sein. Und Hasan Amin war, glaube ich, Co-Kapitän. Und deswegen, aber ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass der Kapitän vom Platz geflogen ist. Aber ja, das war nicht Segert, das stimmt. Er hat auch noch ein nettes Gespräch mit Benjamin Gommert gehabt auf dem beim Rückspiel. Ja. Auch nicht nur eins wahrscheinlich. Nee, ja, aber das Relegationsspiel, das haben wir auch mit David Vrsorgic und mit Marci Gevers dann auch schon öfter gesprochen. Es gab ja auch noch mal ein nettes Feuerwerk im Hotel vor dem...
Genau, aber damit haben wir ja gerechnet. Ne? Und wir sind ja auch 2 Tage früher gefahren, um vielen Sachen aus dem Weg zu gehen. Und ja, im Nachhinein muss man sagen, war alles richtig. Und dass auch die Klimaanlage im Bus kaputt war auf der Rückfahrt, war auch richtig. Ja, weil es war unwahrscheinlich heiß und hätten wir dann im Rückspiel 3-4 Leute wegen Grippe ersetzen müssen, weil wenn die Klima läuft im Bus. Ja, aber ne, das...
Das, dann jetzt natürlich die Verschwörungstheoretiker-Frage. War die Klimaanlage wirklich kaputt? Okay, lachen deute ich.
Nein, die war wirklich kaputt. Und,
was ich mich
deswegen haben wir auch ein bisschen mit dem Busunternehmen geschimpft. Aber wie gesagt, es sollte alles so sein. Ja, und was man nochmal so im Nachhinein, was einem, wenn man sich damit beschäftigt, auch im Spiel nochmal, was da nochmal so hochkommt, auch so Gespräche der Jungs, ne? Wenn ich sehe, für den Mirko Born stand ja fest, den Verein zu verlassen.
Ja.
Ja, und in Mannheim gab es auch einen Spieler, wo feststand, er wird den Verein verlassen. Ja, die dann beide dann zu dem neuen Club gewechselt sind.
Sandhausen.
So, und wo dann der eine Spieler zu Mirko sagte, ja Mirko, wir sind ja fein raus. Ja, wir wissen ja, wo die Reise hingeht. Ne? Und wo Mirko gesagt hat, was erzählst du mir?
Ja.
Ich möchte mit SV Meppen aufsteigen. Das ist mein Verein. Das ist meine Heimat. Ja, so, und will ich das nochmal vorheben, was damals für ein
Team-Spirit
war. Ne? Ja. So, ne? Und das war eben diese Eigendynamik, ne? Und wo alle gesagt haben, ach du Schande, jetzt geht der Mirko Born zum Elfmeter. Ja, so, und der haut das Ding da rein.
Der beste Elfmeter.
Ja, so,
ne? Abstand.
Ja, und wo du...
Und der heizt ja auch, also war ja nicht nötig, aber nach dem Tor, heizt so die ganze Zeit die Zuschauer an. Ja. Alle waren natürlich am Feiern, aber er hat dann immer, also da hat man gemerkt, okay, der sieht das nicht so wie sein Kollege.
Nein, und muss man ganz klar sagen, ne? Er hat sich zu 1000% dazu bekannt, ja, und das ist einfach stark. Ne? Und,
Aber komisch, dass ein anderer Spieler dann sagt, wir sind ja fein raus.
Nein, er meine das jetzt nicht.
Nein,
Endeffekt wollte er den Druck von sich nehmen.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Weil es ist ja ein Riesendruck auch, lastet ja auf allen.
Ja, klar.
Ne, so Mannheim vorher, glaube ich, dreimal nicht aufgestiegen oder zweimal nicht aufgestiegen.
Einmal, glaube ich. Erst gegen Lotte, dann gegen uns, dann gegen Uerdingen und dann sind sie, glaube ich, aufgestiegen, weil dann die Regelung geändert wurde. Die Aufstiegsregelung, dass die endlich einen festen Aufsteiger kriegen, damit Mannheim aufsteigen darf.
Ich glaube, die haben zweimal vorher.
Zweimal vorher? Ja. Okay, dann ich habe nur Lotte noch in Erinnerung. Lotte, Uerdingen, also Lotte, wir, Uerdingen und dann sind sie aufgestiegen. Aber vielleicht sind es auch viermal.
Ich meine, wir sind die, wo sie das dritte Mal dran gescheitert sind. Aber
ja, gut, mag sein. Aber ich weiß nur, Lotte war vor uns. Und
ist schon so lange her.
Ja, ist schon etwas länger her, auf jeden Fall.
Ja, Thematiken, mit denen man sich ja vielleicht irgendwann wieder beschäftigen muss.
Ja, so Regionalliga und so. Ja, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, ja, eine wichtige Frage von diesem Team Spirit. Hast du da noch irgendwo was abgefüllt in irgendwelchen Flaschen oder sowas?
Nein, also es ist ja... Es wird ja keiner irgendwo mit Absicht für eine Negativserie sorgen.
Nee.
Ja, also ich glaube, dass die Jungs sich den Kopf zermattern ohne Ende, an was liegt's, was können wir tun und.
Wie geht der Ball mal nicht an die Latte, sondern ins Tor?
Genau, ne? So, ja, wenn du auch siehst in Zwickau, ja, Marek, der geht dann aufs Tor zu und entscheidet sich, den Ball zu schippen. Sagt dann jeder, ja, warum schießt er denn nicht lang ins Eck? Aber er hat sich so entschieden und er hat sich die Chance erarbeitet oder man hat ihn in die Position gebracht. So, und der Junge hat das nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. So, und das ist nun mal so dieses zwischen Glück und Pech und wie man es auch nennen mag. Ja, so, dann kommt dazu, dass es schon eine Wahnsinnsserie ist. 17 Spiele nicht zu gewinnen und da wären natürlich die Beine auch noch schwerer. Ne? So, und wenn du bis zum Tor in Zwickau das Spiel gesehen hast, so, dann hast du schon so das Gefühl gehabt, dass da einige einen Kühlschrank mit sich rumtragen. Ne? So, dann fällt das Tor, dann ist man Befreiter, dann hast du gedacht, oh, Zwickau, die können nicht mehr laufen. Und das ist so, dann hast du eben verpasst, so vielleicht das Zweite zu machen. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist auch der Situation geschuldet und passieren solche Sachen.
Ja. Gut, bevor wir so ein bisschen aufs Zwickau-Spiel kommen, wollte ich gerne noch mal wissen, wie sich so der SV Meppen auch so ein bisschen so verändert nach dem Aufstieg, so auch nach dem der Abgang von Christian Neidhardt eventuell, kannst du ja vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist. Also das war ja in der Corona-Zeit.
Das klingt mir irgendwie zu positiv. Aber
ja, was soll ich sagen? Also es ging ja so, was man so gehört hat, von außen halt so, dass er ja gerne den Vertrag hätte verlängern wollen und man dann gesagt hat, warten wir es erstmal ab, du hast ja noch ein Jahr Vertrag oder anderthalb Jahre Vertrag und dann können wir vielleicht nächstes Jahr reden. In der Corona-Zeit und dann ging das ja relativ schnell mit Rot-Weiß Essen. So war das ja so ein bisschen, wie man so gehört hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu sagen kannst oder vielleicht einfach nur, wenn nicht direkt dazu, sondern wie sich das dann so, wie das im Team so ankam, aufgenommen wurde, was sich dann verändert hat, nachdem man dann einen neuen Trainer suchen musste oder gesucht hat und die Zusammenarbeit dann mit Thorsten Frings und alles.
Ja, ich glaube, dass, wenn wir uns alle dran erinnern, war dieses letzte Spiel vor Corona vor 10.471 Zuschauern oder wie viel das waren gegen Duisburg.
Ja.
Das 1-0, wo uns Erik dann in der letzten Minute nochmal den Sieg auch festhält, wo wir dann Platz 4 hatten.
Genau.
Ja, so dann kam dieses Wort mit, oder diese Pandemie mit C, ja, was man nicht mehr hören kann, dieses Wort. Ja, und wo dann mit einem Schlag alles ausgelöscht war, sage ich jetzt mal. Ja, Vereinsleben nicht mehr stattfinden konnte und. Wo alles brach lag. Und ich habe immer zu Christian damals gesagt, das war die Zeit, wo man auch zu viel Zeit hatte, um nachzudenken. So, und ich glaube, wenn das Tagesgeschäft weitergelaufen wäre, hätte man vielleicht gar nicht über andere Sachen nachdenken können oder brauchen. Ja, so, und dann, ne, wie gesagt, es war eben eine ruhige Zeit, so, da hat man so drüber nachgedacht, wo geht der weitere Weg hin, was kann man, ja, und vielleicht wurden dann die Signale nicht so verstanden, wie man es sich vielleicht erwünscht hat. Ja, aber vielleicht war nicht so diese Wertschätzung, wie man das auch nennen mag. Vielleicht war das auch so, vielleicht war Christian dann eine andere Auffassung und. Ne? Und
da war bestimmt auch ein Stück weit Sorge der Absicherung dabei. Ich meine, das kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen. Corona fängt an, Du weißt nicht, wie
lange geht das Ganze. Das wusste ja keiner, wie es weitergeht.
Nur mal kurz um Erinnerung zu rufen, was damals war. Also da war ja auch Kurzarbeit beim SV Meppen.
Genau.
Die Bundesliga hat pausiert über einen Monat. Die dritte Liga hat pausiert. Es gab diese Streitereien in der Liga. Irgendwie teilweise spielen, die oben standen und die auf dem Abstiegsplatz standen, sagten, wir müssen die Saison abbrechen und es darf keine Aufsteiger geben, aber Aufsteiger. Dazwischen gab es halt Vereine, die wollten weiterspielen, manche haben sich enthalten und so weiter. Und da war halt sehr lange Zeit, das muss man sich nochmal in Erinnerung zurückrufen, dass das so war. Und da war halt wirklich lange, lange Zeit, gar nichts. Also nicht nur da die ganze Öffentlichkeit.
Ja, damals gab es ja auch kein falsch oder richtig, weil es konnte ja keiner.
Nee, man kannte das nicht.
Man kannte das nicht.
Diese Pandemie war neu oder ist, ist jetzt ja in Theorie immer noch neu, auch nach 3 Jahren jetzt. Ja. Man weiß halt.
Februar gibt es ja nicht mehr
offiziell. Ja, genau, da gibt es keine Maßnahmen mehr und so weiter. Jetzt gibt es ja auch Impfung und alles. Früher gab es ja nichts mehr. Du wusstest nicht, wie steckt man sich an, dann hieß es Abstand halten und jetzt weiß man ja halt schon mit Aerosolen in Innenräumen, dass das halt auch schon ausschlaggebend ist. Das war damals alles unbekannt. Man hatte nur gehört, die Krankenhäuser füllen sich und die Intensivstationen. Und deswegen hat man zu radikalen Schritten gegriffen. Ob die jetzt auch richtig oder falsch waren, da haben sehr viele Leute sehr viele Meinungen.
Da gibt es bestimmt auch andere Podcasts. Wir hatten das Privileg, dann irgendwann wieder spielen zu dürfen.
Ja,
ja, es gab ja dann dieses Hygienekonzept, was mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Geld gekostet hat, die Vereine und, auch wenn es ein paar Sachen zurückgab und. Und wie gesagt, das war auch für die handelnden Personen mit Sicherheit nicht einfach, das alles so hinzubekommen und sich dann auch wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ja, weil man ja immer Angst haben musste, hoffentlich erwischt es uns nicht mit Corona und bla bla bla. Ne? Und und da sind vielleicht viele Sachen auch in der Kommunikation dann auf der Strecke geblieben und dann ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist, dass sich dann Christian anders orientiert hat oder anders orientieren wollte. Und, war natürlich ein Rieseneinschnitt.
Ja.
Muss man ganz klar sagen, weil das war im Endeffekt haben wir uns gesehen und wussten, was der eine in der Nacht erlebt hat. Ja, oder den Tag vorher, wenn man sich nicht gesehen hat. Ne? Weil im Endeffekt haben wir uns zu der Zeit mehr gesehen als unsere Frauen. Ja, muss man ganz klar sagen. Und war das schon Neuland, wo der andere nicht mehr da war.
Ja.
Du hast bestimmt heute auch noch ganz guten Kontakt zu ihm, oder?
Ja. Ich denke mal, dass wir nicht mehr täglich, aber sehr, sehr oft telefonieren in der Woche.
Das Wort, das ich jetzt benutze, ist wahrscheinlich so ein bisschen falsch, aber hast du irgendwie das Gefühl schon mal gehabt, dass er diesen Schritt bereut hat? Also bereuen ist jetzt vielleicht verkehrt, aber dass er gesagt hat, wäre auch schon schön gewesen, wenn wir mit dem SV weitergemacht hätten.
Ich denke schon, dass man Träume hat und auch mal zurückdenkt. Ja, und es gibt ja auch es gab ja nicht nur in Essen tolle Momente oder es gab ja nicht nur in Mannheim tolle Momente. Ja, so, wo man dann auch sagt, was wäre gewesen, wenn? Ja, so was wir vorhin auch gesagt haben, ne? wenn diese Pandemie nicht gekommen wäre, vielleicht wären wir aufgestiegen. Ja, aber hätte die Fahrradkette, ne? So 3 Euro. Ne? Und klar, wir waren ja nah dran und es war ja auch eine gewisse Entwicklung zu erkennen. Ja, so, ne, man hatte ein Gerüst an Spielern, ja, wo man, ne, man hat zusammengearbeitet, ja, mit Heiner diese Verpflichtungen getätigt, ne, hat über Spieler gesprochen, hat sich ausgetauscht, ja, so, wenn wir alle der Meinung waren, das könnte passen, so, dann hat man es gemacht, so, ne, und das, ja, das war so ein Biergefühl, was sich da so entwickelt hat, ne, und das hat riesen Spaß gemacht.
Sieht man ja auch, was das auch wieder so entstehen lassen kann. In der Aufstiegssaison hatten wir dieses Wir-Gefühl, hast du ja gesagt. Und in der Saison dann auch so ein bisschen. Und da ging es ja auch in der dritten Liga hoch. Also man war ja mit Sicherheit nicht die qualitativ beste Mannschaft in der dritten Liga, aber hat halt super geilen Fußball gespielt. Nicht zuletzt auch mit unserem guten Kumpel Dennis Undaff. Es vergeht kaum ein Podcast, in dem wir den Namen hier nicht erwähnen. Der jetzt ja auch in der Premier League in der Startelf gestanden hat.
Und das Bundesliga.
Ja, Premier League ist ja noch höher einzuschätzen.
Ja, aber hört ihr lieber in Deutschland.
Ja. Und genau, da gab es auch, ich habe immer noch in Erinnerung dieses Spiel gegen Bayern 2, dieses 5:3, wo dann auch immer so Undaff dann so zum Tänzchen gebeten hat und nach Toren und so, das sind immer so Sachen, okay, es funktioniert halt irgendwie in der Mannschaft, wenn alle so zusammenkommen, um ein Tor zu feiern und alles, das ist schon richtig cool gewesen.
Da habe ich eine schlechte Erinnerung an das Bayern-Spiel. Ich habe
an den Spiel,
ich habe ja schon Spielbericht. Mal gesagt, ich habe ja, genau, ich habe ja nebenbei dann auch das Teammanagement gemacht und dann ein riesen Fehler passiert. Ja, und wir haben ja 3-1 lagen wir zurück und dann haben wir uns einig, wir müssen jetzt was ändern. Ja, und dann haben wir uns dann entschieden, dass Tangu reinkommen soll und dann hat ja, mich der Kollege an der Linie dann hingewiesen, dass Tango gar nicht auf dem Spielbericht steht.
Und du bist schuld, Marvin. Und jetzt können wir es ja nicht mal aufdecken.
Hier. Und dann
5:3.
Ja, ja, und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir Willi Evseev eingewechselt. Tango natürlich
sauer.
Sauer.
Kann ich nachvollziehen.
Ne? So, wir haben uns dann einen Arm genommen und dann ein paar Sachen erzählt. Und ich glaube, Tango auch ein Typ ist, der auch verzeihen kann.
Ja, und, wenn man das Ergebnis sieht, glaube ich schon.
Dann haben wir, wie gesagt, Willi Evseev eingewechselt und Willi funktioniert an dem Tag auch sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ja, so im Nachhinein war es vielleicht richtig, Tango nicht um schwierig zu setzen.
Und, nein, das war der Geistesblitz.
Jetzt Spaß beiseite. Und und dann hast du natürlich auch, ne, sitzt du dann auf der Bank und dann gucke ich Christian an, er guckt mich an und ich sage, darf nicht passieren. Ja, so, aber irgendwo macht jeder
Fehler. Jeder sind menschlich,
dann,
klar.
Ja, so, und dann sagte Christian dann auch so, ja, vielleicht heute unser letztes Spiel. Ja, war ja auch eine Phase, wo nicht immer alles richtig lief und da war dann natürlich so auf der Bank dann auch so, ne? Wenn das jetzt schief geht und dann gibt es einen drauf. Und,
ja, vor allem, wenn das dann so schief geht, ich sag mal.
Ja, und dann, ja. Ne, jeder fragt ja dann und so.
Am besten wäre es gewesen, Tankulic eingewechselt, dann 5-3 gewonnen, so gewonnen und dann Bayern Einspruch und dann die Spieler, die 3 Punkte am grünen Tisch verloren. Das wäre
natürlich
nett gewesen.
Ich bin nach dem Spiel bin ich zu dem Schiedsrichterbeobachter gegangen, habe gefragt, ob ich dem Linienrichter einen ausgeben muss, weil er uns gewarnt hat, also weil er mich gewarnt hat. Und dann sagte er, nein, also kannst du machen, aber musst du nicht, weil die sind darauf hingewiesen oder die sind angewiesen worden, wenn die sehen, dass Leute nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, das anzusagen. Wenn du dann trotzdem sagst, der geht jetzt aufs Feld, dann greift das, was du gesagt hast.
Okay,
aber die sollen darauf hinweisen, wenn ein Spieler nicht auf dem Spielberichtsbogen
steht. Okay. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen das Spiel für Wolfsburg gegen Preußen-Münster in Erinnerung, der DFB-Pokal, wo die dann 4-mal gewechselt haben. Da haben sie ja, glaube ich, den 4. Offiziellen gefragt. Der hat gesagt, das ist kein Problem, können wir so machen. Und dann hat Münster Einspruch eingelegt und hat ja auch Recht bekommen. Weil, obwohl der 4. Offizielle gesagt hat, könnt ihr machen, war das halt, der wusste es halt nicht. Oder hat dann auch nicht dran gedacht, hat dann wahrscheinlich so gedacht, wie bei der WM, Verlängerung, eine zusätzliche Auswechslung. Und da hat der DFB ja klar gesagt, die Entscheidung liegt nicht beim Schiedsrichter gespannt, sondern das muss der Verein selber wissen.
Genau, das wäre ja dann auch,
ne,
wäre dann auch der Fall gewesen,
wenn ich
gesagt hätte, nein, Tangulic, der muss spielen. Mhm. So, aber wie gesagt, wir haben das zum Glück dann noch 5-3 gewonnen, dieses Spiel. War, glaube ich, einer der Highlight-Spieler auch in Meppen.
Absolut.
Ja, und ist zum Glück gut gegangen.
Aber um Tangulic Ehre zu retten, wenn Tangulic eingewechselt worden wäre, hätten wir wahrscheinlich 6-3 gewonnen. 6-3 gewonnen.
Tango hat es ja trotz der Nicht-Berücksichtigung in diesem Spiel die ganzen Jahre gezeigt, was er wert ist.
Und ich meine, wenn du nicht eingewechselt wirst auf ein kleines Fehler, ja, dieses Jahr konnte er es noch nicht, und du gewinnst dann 5-3, dann ist man, glaube ich, auch nicht böse. Ja.
Interessante Frage. Du hast gerade eben so nebenbei ja berichtet, man hat zusammengesessen mit Heiner Beckmann auch, sich über Spieler ausgetauscht und sowas alles. Wie war das denn dann, als Thorsten Frings und Rico Schmidt da waren? War da halt dieses Zusammenspiel, sprechen uns über Spieler aus und teilen unsere Gedanken, war das da gleich oder gab das da halt so ein bisschen mehr, dass die Trainer schon gesagt haben, ich habe da eine ganz konkrete Vorstellung, ist mir egal, was du denkst, jetzt mal knallhart.
Also, oder umgekehrt, also, das ist nicht unsere Aufgabe, mach du das.
Also es war dann schon anders, ja, wir haben ja dann in der Zeit, wo Christian noch da war, ist ja Jens Robben ausgeschieden,
ja,
als Spieler. Genau. Und wir hatten dann überlegt, wie kann man einen mit einbinden, ja, und Robber hat dann für uns die Videoanalyse gemacht, Gegnerbeobachtung. So, und in der Zeit dann nach Christian war dann die Gewichtung dann im Endeffekt so, dass der Cheftrainer mit Vorstand Sport und Robbe so dann ihre Empfehlungen dann so gemacht haben oder was können wir machen. Ja, so, und dann wurde dann auch schon mal gefragt, was hältst du von und. Ja, so, aber unter, es war dann nicht mehr so im Endeffekt wie, wie am Anfang, wo wir im Endeffekt zu dritt dann diese Geschichte so abgesegnet haben.
Okay, ja. Zeichnet sich ja, glaube ich, auch so ein bisschen so, so durch, ne? Also, wo ja, weiß ich nicht, ob es bei jetzt immer noch so ist. Unter Stefan Krämer, schwierig anzuschätzen, da hatte ich jetzt eher das Gefühl, dass man da. Dass,
zumindest im Gespräch mit ihm, ja. Da war auch eher, als wäre das ein bisschen mehr Gemeinsames wieder, ne?
Ja,
wenn
ja.
Man das irgendwie
arbeitet. Ja, anders kann es ja auch nicht funktionieren, nee. Ne? So, und ich glaube, dass jeder Verein eine Philosophie haben sollte oder nicht Philosophie, ein Grundgerüst haben sollte an Spielern, ja, wo ich als Verein sage, davon bin ich überzeugt. Ja, und wenn ich dann in Verhandlungen gehe mit Trainern, ja, und die sagen dann, ja, ich will, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht, muss man dann auch mal als Verein ganz klar sagen, dann bist du der falsche Trainer. Ja, weil wir sind von diesen Jungs überzeugt, die haben es schon gezeigt. Ja, und das ist ganz wichtig, weil sonst hast du eine zu hohe Fluktuation. Ja, weil musst du mal den Trainer entlassen, ja, so dann kommt ein neuer, der sagt, ja, ich brauche 5 neue Spieler. So, dann geht das schief. So, dann holst du halb sehr 9. Weißt du, dann hast du dann zu viele Sachen, die du dann nochmal ändern musst. Und dieses Grundgerüst bleibt auf der Strecke, weil diese Jungs, die gehen für den Verein, wenn du die rausgefiltert hast, die gehen durch dick und dünn. Das ist einfach so.
War ja schon fast eine Analyse des Ist-Zustandes.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube ja, nicht, dass Stefan Krämer gesagt hat, den will ich nicht, den will ich nicht.
Das, also. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Aber das Problem war natürlich, Rico Schmidt sucht für die neue Saison schon ein bisschen was aus. Stefan Krämer hat so ein bisschen seine eigenen Ideen einfließen lassen.
Und es ja, klappt ja, alles ist ja nicht so richtig, ganz. Ist ja auch richtig,
dass, ja, ja, klar,
dass ein Trainer, Frage. der tätig ist, seine eigenen Ideen einbringt.
Also das ist keine Frage. Klar, aber ne? Deswegen hast du halt schon irgendwie diese Doppelbelastung im Kader, sage ich jetzt mal, von der Personenanzahl her. Und dann musst du in der Rückrunde halt immer noch wieder nachsteuern. Das ist natürlich trotzdem.
Ja, das wird halt immer so sein, wenn man, ich sag mal, Trainer schnell entlässt. Wenn du einem Trainer nicht die Zeit gibst, was aufzubauen und dann immer neu nachsteuerst, ja, kann ich das halt, dann wird es immer schwierig, so vernünftiges Gerüst an Spielern aufzubauen. Außer, ne, ich sag mal, wenn am Ende der Saison dann Verträge auslaufen oder nicht oder Spieler gehen, Ablöse, unwahrscheinlich, aber ich meine, wenn dann ja, Vereine dann ihn abwerben wollen, dann hast du es ja immer, dass du Leute hast, die gehen und.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass so Vereine wie Zwickau, wie Meppen, wie Verl, dass sie schon gucken müssen, ein Gerüst zu finden.
Ja, ja.
Ja, weil du hast nicht die finanziellen Mittel, um jedes Jahr eine Mannschaft auszutauschen.
Ja. Ja.
Ja, so, das frisst ja auch Ressourcen, die du anderweitig brauchst. Ja, so, und hier kam natürlich dazu jetzt auch Verletzten, Misere und,
ja. Ne?
So, wo du dann immer reagieren musstest.
Ja, und, klar. Ja, klar, ich meine, was ich auch, glaube ich, sagen wollte, war, wenn du, wenn Trainer über, wenn du Planungssicherheit als Spieler hast, dann weißt du ja auch, wo du am Trainerteam bist und wenn du dann da nicht genau weißt, dann sagst du jetzt, beim nächsten Trainer, ob es funktioniert oder nicht, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann verlängern will oder lieber gehen möchte. Das meine ich, glaube ich, so ein bisschen. So ganz sicher bin ich mir auch nicht, wie ich das meinte.
Wie ist es denn dann am Ende zur Trennung vom SV gekommen?
Ja, im Endeffekt war so, dass ich im Dezember mal Rico gefragt habe, wie so seine Intention ist. Ja, da sagte er, dass er noch kein Gespräch hatte mit dem Vorstand und dass er das irgendwann suchen wird. Und da habe ich gesagt, ja, wäre für mich schon mal interessant, wo die Reise hingeht und. Und dann hatten wir mal eine Zeit, da hatten wir wieder ein paar Fälle mit diesem C-Wort. Und dann haben wir mal auf dem Mittwoch gesagt, lass uns einen Cut machen und wir treffen uns erst am Montag wieder. Und um einfach so dieses Tennisball, weißt du, hier komm, nimm und jetzt bist du dran und um das bisschen durchzuschlagen. Ja, und dann war an diesem Wochenende frei und dann hatten wir so gesprochen, wo Rico sich das überlegen wollte. Ja, und dann war dann Montag Training und dann habe ich da nicht mehr explizit nachgefragt. Hab dann gedacht, okay, hat sich erledigt und. Dann saßen wir Dienstag zusammen, war auch nichts. Und dann auf dem Weg nach Hause pinkte dann die App des SV Meppens. und stand dann, Rico Schmidt verlängert seinen Vertrag.
Ja.
Und ja, macht man sich natürlich dann auch so seine Gedanken und einen Tag später, weil war dann Anruf von Heiner, wo Heiner fragte, ob ich heute mal Zeit habe. Und habe ich gesagt, ja, wir trainieren 17 Uhr, bis 17 Uhr und dann können wir uns gerne treffen. Kam Heiner ins Büro. Da saß Rico auch und ja, Heiner sagte Hallo und dann dachte ich so, ja, jetzt würde mich bestimmt oder entweder zu Rico sagen, Rico, ich möchte mit Mario was besprechen oder Mario, lass uns mal rausgehen. Und dann ging die Tür zu und dann hat Heiner ja, hat mir dann mitgeteilt, dass der Verein den Vertrag nicht verlängern wird. Und dann hat Rico kurz gesprochen, hat von der strategischen Neuausrichtung gesprochen. Und dann, ja, mich sammeln, bin dann aufgestanden, bin aus dem Büro gegangen und das war's dann. Und dann war ich nach Hause und dann war die Pressemitteilung dann schon im Umlauf.
Ja,
kennt man ja. Ja, und ja, da war ich natürlich enttäuscht, das muss man ganz klar sagen, weil ja, nach 7 Jahren hätte man schon ne,
zumindest fair und offen reden können. Ne?
Ja, also und ich sag mal, es war ja offen, also ne, ja, Heiner hat mir es ja mitgeteilt. Ja, aber ich hätte mir dann schon vielleicht mal gewünscht, in einem längeren Gespräch ja, vielleicht auch mal die Gründe dargelegt zu bekommen, weil die habe ich, die weiß ich bis heute nicht. Ne? Man hört immer nur stille Post. Ne? Ja. Das und das könnte gewesen sein, das und das. So, und ja, und es war immer auch mal angedacht, nochmal auf dem Essen zu treffen.
Vor allem, wenn es eine strategische Neuausrichtung gibt, kann man die ja auch gemeinsam besprechen, theoretisch, weil man dann sieht, es funktioniert nicht. Sind ja, gut, das noch andere Sachen, aber...
Ja gut, man muss ja die strategische Neuausrichtung nicht mit dem besprechen, mit dem man das dann nicht zusammen machen
ja,
muss.
Ja, ja, klar, ja, okay. Ne?
Aber
trotzdem irgendwie ne, komisch. So,
wie gesagt, wenn der Cheftrainer seine andere Ideen hat, dann ist das so. Aber es hat schon in dem Moment wehgetan, muss man sagen, weil, ja, man hat ja auch noch ein Stück zusammenzuarbeiten. Und das war dann schon nicht so einfach und... ich glaube, auch wenn man sagt, ja, professionell, man muss das professionell hinnehmen, ist das immer noch eine andere Geschichte, wenn man im Verein schon lange tätig ist. Und schon mit dem Herzen dranhängt, muss man ganz klar sagen.
Professionell hinnehmen klingt ja auch irgendwie so, also ich sag mal, das kannst du in Anführungsstrichen professionell hinnehmen, wenn du, ja, wie du sagtest, wenn du noch nicht so lange bei so einem Verein bist, jetzt ist das so.
Ja, oder wenn man es nur als Job sieht.
Ja, oder so, ja, genau. Wenn du dann halt sagst, okay, das ist jetzt ein Verein, da war ich jetzt ein Jahr oder so, dann gehe ich jetzt wieder, okay. Das ist professionell hinnehmen, klingt ja auch so von wegen, sei ruhig und beschwer dich nicht, in Anführungsstrichen, so klingt das für mich. Und bei einem Verein,
nein, wo man 7 Jahre ist. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich nehme das jetzt professionell hin,
ja.
Ne, mir hat ja keiner gesagt, du musst das jetzt professionell sehen. Also ich,
ach so, okay.
Ne, ich habe für mich so, ne?
Okay.
Ich kann das nicht so professionell hinnehmen.
Nee, eben, das kann ich nachvollziehen. Eben, ne, ja, das meinte ich eben 7 Jahre.
Genau, ja. Weil ich eben länger dabei bin und weil das auch gewachsen ist. Ne? Und wer meine Vita anguckt, 17 Jahre Zwickau, 5 Jahre Jena, 17 Jahre Kloppenburg, 7 Jahre Meppen. Also ich bin kein Wandervogel.
Kein Hopper,
ne?
Ja,
genau. So, und das ist so, ja, warum es mir so schwer gefallen ist auch, ne? dann zu sagen,
vollkommen nachvollziehbar,
wie das war's jetzt.
Ja.
So nochmal, ne? Der Verein wird seine Gedanken dazu gehabt haben, so sonst hätten sie nicht diesen Schritt gemacht. Ja, und so, es ist nochmal, es ist jetzt so, wie es ist, aber tut trotzdem noch ein bisschen weh.
Das glaube
ja,
ich.
Ja, weil man will ja auch gewisse Sachen aufarbeiten. Ja, und wenn man dann nur, ich sag mal, so ein bisschen stille Post dann Sachen mitbekommt, dann ist es eigentlich schade und man wohnt ja nicht so weit weg, dass man nicht mal sich auf einen Kaffee oder so treffen kann und vielleicht mal ein paar Sachen ausräumen kann. Oder man läuft sich auch beim Fußball über den Weg.
Ja, ja.
Als Christian Neidhardt dann für sich geklärt hatte, dass er nicht beim SV Meppen bleibt, gab es da irgendwie Ideen, Gespräche, dass du mit ihm weiterziehst? Oder?
Ja, also die Intention war schon von Christian, mich auch schon nach Essen mitzunehmen. Und ich hatte aber damals hier ein Jahr Vertrag. In Meppen, man darf nicht vergessen, Essen war zu der Zeit Regionalligist, hatten damals schon 2 Co-Trainer so, und dann wäre es natürlich schwer geworden, auch ich sag mal so, das durchzudrücken im Verein.
Ja,
ja, ich glaube, dass man zum Schluss das vielleicht sogar hinbekommen hätte, Ja, so, aber ich dann auch gesagt habe, ich sage, Christian, ich habe hier noch ein Jahr Vertrag. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt hier weg. Ja, weil ich habe, wie gesagt, mich auch wohlgefühlt und und. Und die gleiche Geschichte war jetzt im Sommer mit Mannheim, wo er mich gerne mit hingenommen hätte. So, was dann aus den unterschiedlichsten Gründen nicht geklappt oder für mich dann auch in Frage kam. Ja, wo ich dann auch Christian dann auch schweren Herzens abgesagt habe, muss ich ganz klar sagen, weil ich hätte wieder Bock auch was zu machen. Mhm. Ne, und aber wie gesagt, die Zeit war noch nicht reif. Ne, und jetzt muss man schauen, ob man vielleicht mal irgendwann wieder zusammenkommt. War ein vertrauensvolles Verhältnis, muss man sagen. Also der eine wusste vom anderen, wie gesagt, was, wie er tickt, wenn er ihn schon angeguckt hat oder was los ist. Und ja.
Ja, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wen wir kicken müssen, damit das beim SVM wieder klappt.
Wahrscheinlich die handelnden Personen, ja, die da auch so intensiv dran.
Nein, also, waren. Also eins ist doch Fakt, dass diese Entscheidung, dass mal Trainer gehen, das ist ja überall so.
Ja, so wie man so schön sagt, das ist das Geschäft.
Leider. Genau, ne? Leider. So ist das Geschäft und es arbeitet jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, und wir hatten eben das Glück, dass wir ein paar Punkte mehr geholt haben. Ja, und dass viele Sachen, die wir auch falsch gemacht haben, in unserem Trainerdasein beim SV Meppen, dass sie dann durch positive Ergebnisse immer wieder kaschiert worden sind. Ja, wir waren ja auch nicht oder sind ja auch nicht die heiligen Kühe gewesen. Ja, wir haben auch genug Fehler gemacht. Ja, so, aber wir hatten natürlich auch Jungs auf dem Platz, die auch vielleicht mal einen Trainerfehler korrigiert haben. Ja, die auch mal auf dem Platz dann eine Entscheidung gefällt haben. Ja, die wir vielleicht so nicht vorgegeben haben, aber wo die Jungs auf dem Platz gesehen haben, wenn wir das jetzt so oder so machen, dann kriegen wir das hin. So, und wir haben das den Jungs auch nicht krumm genommen, weißt du, weil die haben ja auch nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, und das ist so, ja, nochmal, ne? Fehler haben wir genug gemacht, ja, aber wir haben eben das Glück, was im Moment fehlt, ja, dass viele Ergebnisse dann so Sachen kaschiert haben oder eben in die positive Richtung wieder gegangen sind. Ja, wir haben ja auch Phasen gehabt, wo es nicht lief.
Ja.
Ja, wo wir nach Zwickau gefahren sind, dann macht Marius, glaube ich, ein Riesenspiel und wir spielen noch 2-2 oder so. Ja, in der, war das 1-1 oder 2-2 in der einen Saison? Ja, wo auch das Pegel hätte anders ausschlagen können. Und dann haben wir eine gute Serie wieder gespielt.
Ich weiß, ne? In unserem zweiten Drittliga-Jahr, da hatten wir, ich glaube, 2 oder 3 Spiele hintereinander, wo wir, das war in Würzburg, glaube ich, wo wir dann in der Nachspielzeit, in der Halbzeit oder in der Nachspielzeit in der 90. Genau. Minute, dann
wo bei jedem Tor wollte, ja.
Genau, da haben wir 2-1 verloren, dann haben wir in Drochtersen-Assel, Drochtersen-Assel das NFV-Pokalfinale, genau, ich meinte aber Groß-Asbach. Keine Ahnung, wie ich jetzt die beiden Vereine durcheinander bringe, aber egal. Groß-Asbach war das genauso, auch 94. Minute. Und da saß man da auch und dachte, okay, wenn du solche Spiele verlierst, dann steigst du am Ende ab. Aber man hat sich aus diesem Strudel rausgearbeitet, vielleicht auch mit ein bisschen Glück.
Ist das, was ich meine, ne?
Genau,
dass wir das Glück hatten oder auch dann das Geschick, dass das Pendel dann doch nicht in diese Negativrichtung ausgeschlagen
hat. Genau, ja. Ja, da sind viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Dann geht so ein, diese vielen Lattentreffer, die es diese Saison sind, dann hast du halt, die Verletzungen waren, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, Verletzungen gefühlt sind immer mal da, auch von größeren Leistungsträgern, auch in die Saisons davor. Aber ja, weiß ich nicht. Es ist schwer zu greifen, woran es jetzt gerade nicht läuft. Aber 17 Spiele ohne Sieg, das ist ja schon
heftig. Ich würde sagen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber lass uns doch jetzt mal.
Jetzt können wir das Spiel über reden.
Zwickau gegen Meppen.
Ja, gehen, nach oder? Einer Stunde können wir vielleicht auch nochmal über das Spiel reden. Ja, muss ja sagen, gerade, wir müssen jetzt ja nicht das Spiel haarklein so durchreden, aber ich möchte gerne auch über das 1-0 reden, wo ich auch das Gefühl hatte, dass das der SV Meppen, wie er eigentlich sein müsste. Da hast du Ballmatt, der den Ball hinten so schön erarbeitet hat, da ist wieder diese Kämpfermentalität da. Dann hast du auch schönes Zusammenspiel, Marek, der den Ball dann mit der Hacke weiterleitet, Pourier, schöne Vorlage und Kleinsorge. Ja, wie in seinen besten Zeiten, wollte ich schon sagen. Aber der ist jetzt ja auch wieder eine absolute Größe jetzt hier bei uns. Da hast du so ein geil herausgespieltes Tor. Und Zwickau, glaube ich, auch so ein bisschen, war ja auch so ein bisschen angenockt. Das waren ja so die beiden, keiner von den beiden durfte das Spiel verlieren. Jetzt ist Joe Ennox musste gehen nach dem Spiel und auch der Sportdirektor von Zwickau. Da haben sie jetzt erstmal Harakiri gemacht. Das hätte ich jetzt nach einem 1-1 oder nach 4 Punkten aus 2 Spielen jetzt nicht erwartet unbedingt. Aber ja, da waren halt diese beiden Mannschaften, die jetzt nicht verlieren durften. Und Meppen spielte in der ersten Halbzeit fast schon ein bisschen befreit auf.
Ja, also, nach dem 1-0, ne, ja. muss man
ja, davor, sagen. Ne? Davor
vorher war so
Krampf bisschen, noch, ja, okay.
Ne, war Krampf, viele lange Bälle von beiden Seiten auch. Und, ja, also das Tor war richtig top. Also, ne, fing, was du auch gesagt hast, ne, fing mit dem Ballgewinn an von Balle, dann hat man schnell nach vorn gespielt. Ein guter Laufweg von Marius, ne, und ja, der macht das Ding dann rein. Und so, gesagt, so beobachte es auch, dass Marius jetzt so. Jetzt auch wieder dieses Level hat, ne, weil er auch verletzungsfrei durchgegangen ist, eine Zeit lang jetzt, wie er damals hatte, wo wir ihn geholt haben. Ja. Ne, so dieses Dreckige, dieses eklig sein, einem Gegner mal wehtun wollen, weißt du, so, ne, Wege machen, wo du vielleicht erstmal umsonst läufst. Ne? Mhm. Also er hat jetzt wieder diese Mentalität, ja, und das macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ne? Und,
Marius kam in der Aufstiegssaison, oder? War der am Anfang?
Marius haben wir aus Wiesbaden geholt,
ja.
Mal zur Halbserie.
Halbserie, okay.
Ne, weil wir wussten, dass er, wir hatten ja ihn, ja, durch den Goslar SC haben wir ihn immer auf dem Schirm gehabt. Und ja, und dann haben wir gehört, dass er in Wiesbaden unzufrieden ist. Und dann
sehr gut.
Ja, muss auch sagen, also es war mit Abstand das schönste Tor, das wir bisher diese Saison gesehen haben vom SV, ne?
Ja.
Also das, was da rausgespielt wurde.
Nee, im Sommer haben wir nicht geholt.
Sommer doch,
ne? Schafft ihr dann jetzt. Am alten Union Meppenplatz hat er sein erstes Spiel
gemacht. Richtig, genau. Ja, ich mache das, hatte ich auch so eine Erinnerung, dass er am Anfang gekommen ist. Ich glaube, in der Winterpause kam Gebs.
Ja.
Und?
Er passte in den System von Thorsten Ziegner.
Ah, okay. Ja, ich habe gerade überlegt, ob noch.
Gebs gekommen.
Okay. Tilo, kam Tilo nicht auch in der Winterpause?
Nee, Tilo war auch im Sommer.
Tilo war auch im Sommer, okay, ja. Aus Mallorca. Ja, ich dachte jetzt irgendwie noch so zwei Spieler, die in der Winterpause gekommen sind, auch noch in Erinnerung nehmen. Gebs noch einen, aber ich wüsste jetzt auch hundertprozentig nicht mehr wen, aber gut, ist ja auch nicht so wild. Ja, aber Zwickau, dann hatte ich so das Gefühl, man muss ja auch dazu sagen noch, dass viele lange Bälle, wo du es gerade am Anfang angesprochen hast, war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass halt David Blacher und Dombrovka beide vor dem Spiel noch krank ausgefallen sind. Das war auch so ein bisschen das defensive Zentrum. Also eigentlich ist ja Dombrovka eigentlich eher Linksverteidiger, hat jetzt aber auch im defensiven Mittelfeld gute Spiele gemacht und so. Mehr so die ballsicheren und Blacher mit den spielöffnenden Bällen, das fehlte dem Spiel so ein bisschen. Deswegen war es halt viel, viel Reinarbeiten und viel Kampf und Krampf. Hat man sich dann aber doch ein bisschen befreit und hat endlich mal jetzt nach der Führung auch so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Das war dann aber leider wieder komplett weg in der zweiten Halbzeit. Also ich habe ja noch nie die ersten 20 Minuten von der zweiten Halbzeit, habe ich noch nicht verstanden, warum man da nicht. Warum man es erst nach dem 1-1 geschafft hat, mal wieder aufs gegnerische Tor zu spielen.
Gut, man muss natürlich sagen, dass Zwickau dann für kurze Zeit umgestellt.
Ja.
Ja, Zwickau hat dann auch, ist dann von ihrem Spiel, was sie vorher hatten, mit Ronny König, ne, eben immer diese langen Bälle zu spielen, ist man ja abgegangen, hat dann ja auch ausgewechselt.
Ja, genau.
Dann hat Zwickau in der Phase versucht, auf Fußball zu spielen. Ja, und dadurch hat dann der SV dann auch keinen Zugriff bekommen. Und dann fällt ja auch dann der Ausgleich. So, was ein bisschen unglücklich war, ne?
Ja.
Standard, so jetzt kann man drüber streiten, war es Freistoß, war es kein Freistoß. Ja, so das Ding kommt rein, mal ein Fältchen, glaube ich, sogar noch ab.
Ja.
So, dann steht es 1-1. Ja. So, und dann war wieder die Phase, wo dann wieder Zwickau aufgehört hat,
ja,
Fußball komisch, zu spielen, ja. Haben dann auch wieder nur noch Bälle geschlagen. Und dadurch kann man Meppen wieder besser ins Spiel. Und dann haben sich auch dann noch diese eine Großchance und so ein, zwei Halbchancen erarbeitet.
Ja. Ja, das ist aber trotzdem komisch auch, dass das dann so die bis auf die eine Riesenchance von Marek Jansen natürlich, dass dann trotzdem nichts mehr so. Aber gut, vielleicht steht dann auch Zwickau hinten etwas stabiler. Oder Meppen hat dann doch wieder die Nervosität so ein bisschen im Nacken, dass dann halt nicht mehr so richtig funktioniert. Und vielleicht war es auch nur dieser eine Geistesblitz an diesem Spiel. Den Spieltag, der dann zum 1-0 geführt hat und sonst ging ja nicht so viel weit weiter, das war insgesamt sehr schwach, fand ich auch von beiden Seiten auch, das war für den neutralen Zuschauer wahrscheinlich auch nicht so schön anzusehen, bis auf die Endphase natürlich, ja. Da ging es nochmal richtig ab, erst der Lattenknaller von Jansen, dann dieses, ja, dieser Elfmeter, nicht gegebene Elfmeter gegen Jan Löhmer drüben, hab auch im ersten Moment auch gesagt, jo, klare Schwalbe, auch wie er da abhebt, ey, und Löhmer drüben ist ja so einer, der hat's ja gerade auch gegen Meppen schon auch einen Freistoß gegen uns rausgeholt mit Hansa Rostock, wo dann das Gegentor gefallen ist in der 90. Minute. In der Saison unter Frings war das. Oder nee, das war, glaube ich, das Erstspiel von Rico Schmidt, wenn genau. ich Ja, das war auch ganz.
Löhmanns Rüben, ein Mann, der Schiedsrichter berüchtigter ist als Chris Hebner.
Ja, wahrscheinlich.
Aber einer von wenigen.
Genau, und da habe ich dann gedacht, ja, gelbe Karte richtig. Und da sieht man aber, okay, getroffen wurde er wahrscheinlich schon, aber ich glaube doch auch richtig, da keine Elfmeter zu pfeifen. Gelbe Karte ist dann vielleicht falsch, aber.
Ja, jetzt hat zugegeben am Spiel der Schiedsrichter, ne, nachdem er es gesehen hat. Ich denke mal, ganz oben, Kölner Keller. Ich gehe mal von aus, hätten den Elfmeter gegeben.
Könnte sein, ja. Oder gesagt, aber, dass man sich das mal angucken soll, ja.
Wie gesagt, aber hast du in diesem Moment eben dieses Matchglück gehabt? Ja, so.
Dürfen wir auch mal.
Ja, wir hatten es davor ja nicht. Mit dem Jansen.
Löhmanns Rüben wollte in den Strafraum, ja. Ne, wollte die Aktion. So, und auch noch Chris erwähnt hast, aber das sind eben Jungs, die sind mit Herz dabei. Die sind,
klar.
Die sind,
solche Leute,
die sind, die sind Fußball verrückt. Ja, und die brauchst du.
Genau, das ist das, was wir auch immer gesagt haben, ob jetzt jede Aktion von Chris Hebner irgendwie auf dem Platz auch immer sitzt oder nicht, oder ob man immer alles gut findet. Aber auf jeden Fall hat er einfach Bock, sich ins Zeug zu legen und hat das Herzblut dabei, um für Meppen Gas zu geben. Und das ist das, was ich auf dem Platz sehen will. Und alles andere ist mir fast egal.
Ja, er hat ja auch in allen Stationen gezeigt. Erinnert euch, in Kaiserslautern.
Ja.
So, ne? Da haben wir uns ja auch mit ihm da gefetzt, da an der Außenlinie. So. Aber das ist sein Naturell und...
Ich muss auch sagen, Marek Jansen, auch wenn er jetzt dann halt den Pech hatte mit dem Lattentreffer, also der Junge, der macht mir auf jeden Fall Spaß. Ne? Also dem zuzugucken, ich glaube, da haben wir uns schon
jemanden Gutes
ins Haus geholt.
Der Marek war ja schon mal bei uns, da war Christian auch, war Christian Trainer und damals haben wir ihn noch viel zu leicht befunden. Also das ist noch nicht reich. Ne? Also okay. Er hat eine gute Entwicklung genommen und macht Spaß, ihm auch zuzusehen, ne? Weil er sucht sich Räume, die... so ein bisschen Instinkt haben muss als Schirmer und das beweist er.
Nein, das, was er halt nach seinem ersten Tor da gesagt hat, das fand ich halt so ultrasympathisch. Also gesagt, er muss halt Bock haben zu gewinnen, ich habe Bock zu spielen, ich habe Bock, das Ding hier zu machen und nicht mal so Angst zu haben,
zu verlieren,
das ist, wenn wir verlieren oder sowas alles. Der hat zumindest die mentale richtige Einstellung, zumindest außen auf jeden Fall.
Ja, Marek Jansen ist, glaube ich, auch einer, der funktioniert auch in so einem System ganz gut mit einem Poirier zusammen, so dass Poirier vielleicht so ein bisschen hinter ihm agiert und Bälle ein bisschen holt. Wobei Jansen auch gegen Oldenburg, glaube ich, ein bisschen auf dem Flügel gespielt hatte, als er reingekommen ist. Auch in Ordnung. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er so schnell ist, jetzt in Anführungsstrichen. Aber ich glaube halt so, das hat man gegen Dresden halt sehr gut gesehen. Poirier bindet halt in der Box zwei Spieler und dann ist der Raum für Jansen da oder halt umgekehrt. Ne? Das kannst du ja dann immer so machen, aber da war es jetzt dann so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir ihn jetzt halt, jetzt war es ein bisschen aus der Note rausgeboren, glaube ich, dass wir halt angefangen haben mit zwei Stürmern so. Oder halt, ne? Poirier war ja ein bisschen zurückgezogen, wie
schon gesagt. Ich fand das grundsätzlich aber
eigentlich. Aber ich glaube, wollte ich gerade sagen, das könnte halt
ein System sein. Marvin ist ja eh der Typ, der gerne auch mal aus der Spitze rausgeht,
deswegen,
sich den Ball abholt oder Ball fordert, klatschen lässt und wieder geht.
Total mannschaftsdienlich an der Stelle.
Und, auch, ne? Aber dann fehlt, dann hat eben, bevor Marek gespielt hat, dann natürlich auch die Boxbesetzung teilweise gefehlt, weil die Wege dann auch zu lang gewesen wären für Marvin.
Das war so ein bisschen auch immer das Problem an dem System, was wir dann in der Hinrunde gespielt haben mit Dreierkette, wo du dann halt zwei Stürmer hast dann aber nur Poirier und halt Fassbender oder Abifade waren dann da häufig, über Kleinsorge mal. Alles nicht so Spieler, die irgendwie dafür sorgen können, dass das Zentrum besetzt ist, wenn Poirier dann halt sich die Bälle auf Außen holt. Das ist immer so, dass jedem Spieler habe ich geguckt, warum ist Poirier jetzt schon wieder da? Warum ist er nicht da, wo er hingehört, in der Box quasi? Und deswegen glaube ich, mit Jansen und ihm könnte das ganz gut funktionieren.
Ich meine, das hat ja auch diese beiden, also diese Phase bis zum Tor und diese Schlussphase in der zweiten Halbzeit hat das ja genauso halt auch perfekt funktioniert. Ja. Man muss sich halt nur fragen, was war in den 60 Minuten dazwischen?
Ja, genau. Warum, ja, hat Mario eigentlich auch gut schon gesagt, dass Zwickau halt auch mehr angefangen hat, Fußball zu spielen und das halt dem SV Meppen gerade in der Phase halt sehr, sehr schwer getan. Die haben wir, glaube ich, auch umgestellt, hast du ja gesagt. Ich glaube, Joanna hatte im Interview hinterher gesagt, dass die auch auf Dreierkette umgestellt haben. Ja, und das dann halt aus dem Mittelfeld heraus, dass die dann halt stärker waren und damit hatten wir Probleme, uns zu befreien. Wir hatten ja wirklich keinen Torschuss in den
ersten 20 Minuten. Ja, aber auch viel mehr Bewegung drin im Zwickauer Spiel
und
dann ist es auch schwer, dann zu verteidigen.
Ja, und dass wir aber dann trotzdem genau das 1-1 fiel und die Minute später haben wir dann sofort schon wieder den Weg nach vorne gefunden und hatten einen Abschluss. Jetzt keinen gefährlichen Abschluss, aber ich denke mir so, warum? Warum, wenn das 10 Minuten vorher gekommen wäre, hätte man vielleicht schon den Druck so ein bisschen vom Spiel rausnehmen können, aber
naja. Oh, das ist alles der Tatsache geschuldet. Du hast kaum Erfolgserlebnisse.
Und, ja, dann bricht sowas halt schon wieder schnell zusammen, so ein Selbstvertrauen.
Genau.
Das ist halt echt ein Problem.
Ich glaube, letzten Endes wollte man dir auch den Gefallen tun. Du hast ja in der Halbzeit auch gesagt, es wäre schön, wenn es hier 1-1 noch ausgeht.
Und ja, ich meine, es wird jeder verstehen. Ne? Also wenn das deine Heimatstadt ist, dein Heimatverein und spielst gegen deinen Verein, wo du auch mit Herzblut dabei warst, dann möchtest du natürlich keinem wehtun.
Ne? Klar, aber mit deinem Tipp, ne? Jetzt sitzt du ja hier im SV Meppen Podcast, da kannst du schon zugeben, dass du eigentlich den Tipp für Meppen gewollt hättest.
Ja, dann darf ich den Zwickau nicht mehr rein.
Nee, ja. Das ist schon verständlich, ne? Gut, ja, die aktuelle Situation von Meppen habe ich noch auf meinem Zettel stehen, da haben wir jetzt auch schon immer zwischendurch mal drüber gesprochen.
Ja, was müssen wir machen? Wie halten wir die Klasse, Mario? Sag mal eben.
Ja, also eins ist Fakt, ich habe das auch in dem Interview bei der Notz gesagt, das muss einfach diesen Schulterschluss, den muss es weitergeben. Ja, so, dass Fans, Mannschaft, die Region, Sponsoren, so dass sie einfach zeigen, wir kriegen das zusammen hin. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt nicht dem Verein sagen, was sie machen sollen und. Als Außenstehender finde ich den Kader zu groß. Ja, er ist groß geworden durch die unterschiedlichsten Gründe, die wir schon besprochen haben. Ja,
Verletzungen.
Ja, so und vielleicht muss man doch mal eine andere Maßnahme ergreifen. So, es wurde ja vor Wochen gesagt, es wird beim SV Meppen keine Trainingsgruppe 2 geben. Mhm. Ja, so was total löblich ist, ja, wo man sagt, geil vom Verein und das spricht ja auch wieder für den SV Meppen. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass man in der Situation, in der man ist, genau bewerten muss, welche Spieler könnten dafür sorgen, dass wir wieder in diese Erfolgsschiene kommen. Ja, und dann muss man auch dann ganz klar kommunizieren und sagen, ja, wir haben gesagt, es gibt keine Trainingsgruppe 2, aber aufgrund der Situation können wir nicht anders. Wir müssen die Kabine ein bisschen, wie sagt man, ruhiger kriegen. Ja. Bisschen ruhiger kriegen. Ja, ich glaube, es sind nur 24 Schränke, die wir damals dort einbauen lassen haben. Ja, und so und es ist dann zu unruhig. Ja, und wenn du Spieler hast, denen man vielleicht gesagt hat, wir bauen nicht mehr auf euch, ne? So, hat man noch die Meinung als Verein, dass die sich dann zu 100% einbringen, ja oder nein? Das ist eine Problematik, das ist ganz, ganz sensibles Thema. Ja, und das können nur Leute beurteilen, die tagtäglich an der Mannschaft sind. Wer könnte dieser Indikator sein, dass wir jetzt nochmal diesen Schub kriegen? So, und da muss man eben dann ganz klar sagen, okay, wir wollten das nicht, Trainingsgruppe 2, aber es geht nicht anders. Und man kann ja auch mit einer Trainingsgruppe 2 fair umgehen. Man kann ja trotzdem ein normales Training anbieten und nicht, ihr geht jetzt laufen, ja, ihr macht jetzt das und ihr macht jetzt Linienläufe, wir machen euch jetzt kaputt. Hm. Nein, man kann ja trotzdem seriös mit den Jungs weiterarbeiten, weil die haben ja nichts verbrochen. Ja, außer dass man einschätzt, dass das eben nicht passt beim SV.
Vielleicht ist das ja eher sogar für den einen oder anderen, der
vielleicht eine Lösung.
Und vielleicht auch ein Ansporn zu sagen, okay, genau. Er sieht mich nicht als Heilsbringer, ich muss jetzt hier richtig reinhauen, damit ich vielleicht auch nochmal eine wichtige Rolle
aus dieser Gruppe rauszukommen, ne? Und dann genau. In die 1 zu kommen, ja, warum nicht?
So, und das ist so, das ist vielleicht ein Ansatz, aber das sage ich jetzt als der weit weg ist. Mhm. Ja, so, und vielleicht ist das eine Geschichte, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, große Gruppe, viel Unruhe aufgrund der Situation, wie sie ist. 17 Spiele nicht gewonnen, ist ja jeder auch mit sich selbst unzufrieden. Ja, so und ich finde das auch als Trainer muss man sich ja dann auch jeden Tag, muss ja über so viele Leute Gedanken machen, ja, wie trainiere ich die jetzt? Wie belaste ich jetzt die Jungs, die Donnerstag vielleicht das letzte Mal Mannschaftstraining hatten, Freitag war Abschlusstraining, dann sind wir nach Zwickau gefahren. Ja, kommen mit Misserfolg zurück. So, da gibt es ja auch, ne, das sind so Sachen, wo du dich dann auch aufreibst, weißt du, wo du, ne, du möchtest jeden recht machen, du möchtest jeden als Trainer gleich behandeln, du möchtest jeden das Gefühl geben, ihr seid meine Jungs. Ja, aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ja, um das vielleicht so zu bündeln jetzt, diese Restkräfte, sag ich jetzt mal, muss man vielleicht auch so eine unpopuläre Entscheidung treffen. Ja, aber es geht, wie gesagt, es geht nicht gegen gewisse Jungs, sondern es geht einfach um die Sache. Und ich hab's auch in Zwickau gesagt, man muss mit aller Macht um diesen Drittliga-Standort kämpfen. Ja, und um diesen, ich sage immer, Profifußball ist so Honigtopf. Mhm. Ja, und wenn du an diesem Honigtopf klebst, ja, das darfst du nicht hergeben. Weil jeder weiß, wir haben 30 Jahre gebraucht, um den Legendenstatus, ja, von den Emsländer Jungs so ein bisschen, ne, aufzuheben. Ja, so, die dann auch gesagt haben, oh Gott sei Dank seid ihr jetzt aufgestiegen. Jetzt hören wir das nicht jedes Mal. Wisst ihr noch damals?
Ja,
und,
ja.
Und. Ne, wir haben ja mit den Jungs beim Aufstieg dann auch ein Bier getrunken. Die haben sich auch so gefreut für uns. Ne? Und ja, das wieder herzugeben. Ja, es kann ja keiner sagen, ja, wenn wir runtergehen, dann sind wir in 2 Jahren wieder da, wo wir waren. Weißt du,
auf das ist ja Fall.
Ne, selbst so eine Mannschaft wie, wo es dieses koffeinhaltige Getränk gibt, musste ja Ehrenrunden laufen. Ja, dass sie da ankommen, wo sie hin wollten. Ne? Und es wäre schade. Du hast so ein riesen Einzugsgebiet und es gibt ja zum Glück nur den SV Meppen. Ja, du hast ja hier nicht andere Vereine, die an dir kratzen. Ja, wenn ich sehe Zwickau, 20, 25 Kilometer weg ist Aue, dann ist Chemnitz, ja, dann ist Dynamo Dresden, dann hast du Leipzig um die Ecke. Ja, so das.
Wir haben 100 Kilometer Radius bis zur nächsten.
Ja, genau.
Und wir gucken nach oben Bremen und wir gucken nach unten ist der Ruhrpott.
Ja, und das ist ja, weit weg.
Und das so. Ist ja gigantisch. Ne?
Du hast nach Münster oder Oldenburg guckst, selbst das ist alles 100 Kilometer.
Das sehe ich doch gar nicht.
Du hast ja auch einen gewissen Charme, weißt du? So, ne? Weil du gesagt hast, dieses Bayern-Spiel hast du ja angesprochen, mhm, und mir richtig mal.
Uedingen zum Beispiel auch, ja.
Ne? Bayern wollte mir richtig einen reindrücken.
Weil genau, das wusste ich auch.
Ja. Weil du das mit Tango gewusst hast. Ja, da kommt auch der Betreuer von Bayern München aus dem Tunnel raus. Mhm. Und sagt, das ist noch Fußball.
Ja, ja, das hört man so häufig.
Hier riecht es nach Bratwurst. Ja. Weißt du so, ne? Oh, Pommes, Fett, Buff, ja, ne? So, und das ist ja, das macht das doch so speziell. Weißt du so, die Leute, die sind zwar gern nach Meppen gekommen, die Mannschaften, aber die wussten ganz genau, ach du Scheiße, wenn wir jetzt hier durch den Tunnel rauskommen und der pfeift an,
Hexenkessel.
Dann haben wir aber hier was zu erwarten. Ne? Und jetzt habe ich so im Moment das Gefühl, dass, dass sich so eine gewisse Resignation breit macht. Weißt du, dass die Leute zwar alle noch ins Stadion kommen, aber schon so,
ja,
komm, wir gucken uns das nochmal an. Und deswegen ist das, was ich vorhin sagte, nochmal so dieser, soll keiner aufgeben, weißt du, es darf keiner aufgeben.
Ja.
Weil nochmal, 30 Jahre hat es gedauert, um wieder an Honigdorf ranzukommen. Ne? Und das wäre wahnsinnig, wahnsinnig schade, auch für alle handelnden Personen, die da so viel Herzblut reinstecken. Das ist so. Ja.
Das gehört, ne? Also ab jetzt wieder puren Optimismus.
Hey, du, ich gucke mir die Tabelle an und denke mir so, es ist noch nichts verloren.
Hey.
Dass man mit du stehst auf dem letzten Platz, aber trotz 17 Spielen ohne Sieg, dass du noch eine realistische Chance hast, überhaupt noch drin zu bleiben mit 5 Punkten Rückstand, ist krass. Also die Liga spielt aktuell für uns. Wir müssen auch für die Liga spielen.
Ja, aber es wird auch Ergebnisse geben, wo du dann sagst, boah, wie kann das jetzt?
Ne? Klar.
Und eins ist Fakt, je länger das dauert, umso weniger Mannschaften hast du, die du noch reinziehen kannst.
Ja, ich guck immer so auf die Tabelle und denke mir so, okay, Aue ist eigentlich auch schon jemand, über den brauchen wir nicht über einen Abstieg sprechen. So. Aber du hast dann halt noch so Halle, Zwickau, Bayreuth, Oldenburg, das sind alles so Vereine, die du eigentlich hinter dir lassen kannst mit der Qualität im Kader. Ob du das wirst, das sehen wir dann am Ende, weil wir haben sehr viele Spiele gezeigt, in denen wir das halt nicht beweisen.
Du wirst nicht volle Zustimmung kriegen von unserem Gast.
Ja, ich meine ja nur, also ich meine, klar, ich verstehe schon. Ich überlege gerade, sonst Dortmund 2 nehmen wir doch anstatt Zwickau dann gerne rein.
Ja.
Das sind alles so Vereine, wo du eigentlich denkst, ja, Dortmund ist zwar immer noch so eine andere Sache mit zweiten Mannschaften, aber hat man ja bei Bayern auch gesehen, wie es dann passieren kann. Die kannst du unter dir lassen, das musst du jetzt nur zeigen.
Entscheidend ist ja auch, sind es Mannschaften, die von Anfang an damit gerechnet haben, ob sie im Abstieg spielen? Oder sind das Mannschaften, die reingerutscht sind, ohne dass sie irgendwo. So, weil die Mannschaften, die wissen, dass sie gegen Abstieg spielen, die haben vom Kopf her einen Vorteil.
Mhm.
Weil die sind nicht mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen.
Ja, ja.
Weißt du? So eine Truppe wie Aue, die haben sich erschrocken.
Ja.
Ja, so, die gesagt, ach du Scheiße, jetzt spielen wir Abstieg, wir wollen nochmal Aufstieg spielen.
So wie Würzburg Kickers letzte Saison.
Genau, zum Beispiel, ne? So, ne? Und das ist so dieses psychologische Ding. Bin ich ein Spieler, der der damit gespielt hat und gesagt hat, ja, es könnte sein, dass wir gegen Abschied spielen. Oder bin ich einer, der eine ganz andere Erwartungshaltung hatte? Mhm. Ja, so, wenn ich mich von Anfang an damit beschäftige, auch gegen Abschied zu spielen,
dann ist jedes Spiel ein Endspiel
sozusagen. Bin ich vom Kopf her anders, weißt du, da bin ich nicht so vorbelastet. Ne? Bin ich aber einer, der sagt, oh, ich wollte ja ganz oben mitspielen und spiele es gegen Abstieg, dann hemmt das natürlich richtig.
Ich glaube, der Elfer Meppen hat auch so ein Problem. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass viele Spieler sich mit dem Abstiegskampf am Anfang der Saison arrangiert haben.
Ich hoffe doch sehr, dass dieses Zitat von Christian Neidhardt in der Kabine hängt. Klassenerhalt des Champions League.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir die Saison so krass unten reinrutschen. Also, dass wir halt jetzt nicht aufsteigen und so, da müsste schon viel richtig laufen, aber hätte ich jetzt auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, wenn alle Zahnräder ineinander gegriffen hätten, hätte ich mir schon vorstellen können, dass man halt oben hätte mitspielen können. Da hätte, wie gesagt, da hast du eigentlich auch nicht die Qualität für den Kader, aber ja, ich meine, das haben wir jetzt auch in der Corona-Saison halt auch viel gezeigt, dass es halt auch möglich ist, wenn halt wirklich alles passt. Aber ich habe schon gedacht, dass wir halt so um den Dreh, so Mittelfeldplatz, gesichertes Mittelfeld, vielleicht bis Rang 12, so 9 bis 12 oder so, und nach oben ist dann vielleicht was offen. Das wäre möglich gewesen, meiner Meinung nach. Und dann, dass man so unten reinrutscht, vielleicht ist das auch so ein bisschen was jetzt auch im Kopf, ja.
Viele Ws, ne? Wäre,
wenn. Ja, klar, alles richtig, genau. Jetzt, der Ist-Zustand ist ein ganz anderer.
Leider. Ja, und jetzt musst du sehen, wie du diese Rädchen zum Laufen kriegst. Ja, weil, gebe ich dir auch recht, wenn du durch den Kader gehst, wenn du die Jungs anguckst, hat jeder schon gezeigt, dass er in dieser Liga bestehen kann, vielleicht sogar besser sein kann als andere. Ja, und aber, wie gesagt.
Wahrscheinlich ist der gute Saisonstart und auch dieses 6-2 gegen Mannheim, das ist so ein Game-Changer gewesen irgendwie, aber halt sehr in eine negative Richtung aus irgendwelchen Gründen. Dass du halt so die ersten beiden Heimspiele, das Oldenburg-Spiel jetzt mal rausgenommen im Pokal, du gewinnst 3-0 gegen Zwickau, du gewinnst 6-2 gegen Mannheim. Und dann denkst du dir schon, alles klar, wir haben einen Aufstiegsaspiranten so klar dominiert, dass an dem Tag alles richtig gelaufen ist für uns, blendet man da vielleicht aus, und wir haben gegen Zwickau gezeigt, dass wir halt auch
dieser Aufstiegskandidat hat in diesem Spiel Marco Höger verloren. Ne?
Ja, gut.
Richtig.
Und, ja. Wir David Blacher, ja. Das muss man aber auch sagen. Also David Blacher wurde auch ausgewechselt und dann kam Kolper rein, hat direkt das Tor gemacht. Das war schon krass. Aber ja, klar, das ist schon richtig. Aber man blendet das vielleicht aus und denkt so, okay, jetzt ist hier wirklich was möglich, und dann geht es immer wieder runter und auf einmal rutscht man immer weiter in der Tabelle runter und denkt sich so, hä, wir haben doch 6-2 gegen Mannheim gewonnen. Wie kann das denn sein, dass wir jetzt unterm Strich stehen?
Erwartungshaltung.
Ne? Ja, so, ne? Das meine ich auch.
Ist ja auch,
vielleicht auch die eigene, ne?
Ist ja auch, du fährst nach Dresden, holst einen Punkt. Ja, so, was war denn dann im Umfeld? Ah, jetzt spielen wir gegen Oldenburg und gegen Zwickau, sind 6 Punkte.
Genau, die müssen her.
Ja, weil Erwartungshaltung, wenn du Dresden 1-1 spielst, Aufstiegsaspirant. So, ja, es ist ja, doch.
Ertappen wir uns doch auch immer.
Genau, zumindest, ne? Denkst du, es läuft jetzt wenigstens wieder, ne?
Ja, auch als du gegen Freiburg verloren hast.
Vorgestellt,
ja, das Spiel dazwischen war ja noch Freiburg, da hast du 2-1 verloren. Hast ja auch dann 2-0 zurückgelegen und dann eigentlich noch ein okayes Spiel gemacht. Und denkst du so, okay, auch ein Bonusspiel in Anführungsstrichen gewesen, die wichtigen Punkte kommen jetzt, da müssen Siege her. Die Siege kamen jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, nach dem Freiburg-Spiel gesagt, wenn du aus den beiden Spielen nicht 6 oder 4 Punkte holst, steigst du ab. Ja, möchte das jetzt nicht bestätigen. Ich will jetzt einfach nur sagen, guck auf die Tabelle und sag, so schlimm, wie es sein könnte, ist es noch nicht. So hartes.
Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Wenn du die Tabelle anguckst, ist ja alles möglich.
5 Punkte, ne? Noch Rückstand.
So, aber du musst jetzt selber erstmal, du musst jetzt Druck aufbauen auf die anderen. Haben sie gesagt, oh, Meppen gewinnt jetzt. Oh.
Genau.
Jetzt haben sie nicht nur 9 Punkte zu Hause, jetzt haben sie schon den 12., 15., 18. Punkt zu Hause.
Genau. Ja. So wie VfL Bochum habe ich letztens noch, heute noch auf die Tabelle geguckt von der ersten Liga. Die haben die letzten 5 Heimspiele gewonnen. Das ist ja auch verrückt eigentlich, so als Bochum in Anführungsstrichen. Und da muss der SV Meppen jetzt auch hin, dass du halt eine Serie musst du einfach jetzt starten. Es führt langsam keinen Weg mehr dran vorbei. Und Qualität ist da. Wir haben halt immer gesagt, ja, wenn wir mal in Führung gehen, dann könnte es ja alles wieder laufen. Sind wir jetzt zweimal, hat jetzt nicht so funktioniert. Jetzt haben wir zweimal nicht die Standards gut verteidigt, sonst steht die Abwehr aber. Man macht immer irgendwie einen Schritt nach vorne, wieder einen Schritt zurück, einen Schritt nach vorne, deswegen kommt man halt nicht von der Stelle. Und wenn wir jetzt gegen 1860 mal einen Sieg holen, ne? Es muss ja irgendwann mal klappen. Das ist jetzt das 18. Spiel gegen 1860. Vielleicht ist das ja auch eine gute Metapher dann, dass wir dann da jetzt wirklich mal die 3 Punkte holen.
Ich bin mit einem Geld drauf zu setzen nach der Geschichte von vorhin, weißt
du? Ja.
Wette doch mit Flasche 1860 von Heid, ne?
Gibt's die, glaube ich. Ne? Ja, können wir machen eigentlich. Eine gute Idee. Gut, das machen wir auf jeden Fall. Dann kriegen
haben,
wir auf jeden Fall
haben an. Wir uns denn deiner Meinung nach noch gut verstärkt für die Saison? Das mit unseren neuen beiden?
Also eins ist ja erstmal Fakt, dass Marcos Alvarez, dass man den lieber in seiner Mannschaft hat, als Trainer oder als Mitspieler, als beim Gegner. Ja, so, und jetzt muss man schauen, dass er so schnell wie möglich diese Qualitäten abrufen kann, die er nachweislich schon hat oder erbracht hat. Ja, so, und das Problem ist nur, es darf eben nicht zu lange dauern. Ne? So, und, ja, das ist so die Krux an dieser ganzen Geschichte. Ne? Klar, ne? Die Transferliste oder Transfermarkt war Bewegung drin und was ich ja vorhin auch gesagt habe, man schaut, wo kann ich noch was machen, wo ja, dann schwappt da noch so ein Spieler hoch, wo man weiß, dass er Qualitäten hat auch, ne, und das, wie gesagt, auch schon nachgewiesen hat, auch unter Druck nachgewiesen hat. Ja, so, also jetzt ist er auf dem Markt, so, was machst du jetzt? Schnappst du nicht? So, ne, und dann wird man sich die Gedanken gemacht haben. Deswegen hat man dann zugeschlagen. Die andere Geschichte, wie gesagt, kann und möchte ich jetzt nicht bewerten.
Ja, dann würde ich sagen,
eine, das für heute.
Ja, eine letzte Frage würde ich gerne noch
stellen. Gerne.
Wie spielen wir gegen 1860?
Ja, ich der jetzt, Promi-Tipp ich hab, von Mario Neumann.
Also ich habe jetzt Gaps nicht gefragt. Ich denke mal in Blau. Und ich glaube, dass es erstmal wieder ein ganz, ganz schweres Spiel werden wird, oder wie alle Spiele sind schwer, aber auch der Tatsache geschuldet, dass, ja, wie gesagt, Gorenzel ja jetzt auf der Bank sitzt,
ja,
ne, statt Kölner, so dass dann auch so ja, gewisse Alibis auch einigen Spielern genommen worden sind, denke ich mal. Ja, und der Druck ist enorm bei 1860, das ist Fakt.
Ja,
ja, die hatten diese drei Punkte, hatten die schon in der Tasche in Oldenburg. Ja, so, und das spielt auch nur auch für die Psyche eine Rolle. Ja, so, fährst du in Norden nach Oldenburg, ja, führst 2-0, kriegst noch 2-2. So, eine Woche später fährst du wieder in Norden, so, und weißt, dass eigentlich Meppen ekliger zu bespielen ist als der VfB Oldenburg. Ja, so, und also glaube ich schon, dass die mit einem riesen Respekt und Höllenrespekt hierher kommen. So, jetzt liegt es an der Mannschaft. Vorhin sagte, diesen Schulterschluss auch vorzuleben. Ja, und dass wirklich dieser Funke, der nötig ist, der muss überspringen. Ja, und dann wirst du gegen 1860 erfolgreich spielen, da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird vielleicht sogar mal ein 1-0 reichen, weil sich dann alle reinknallen und versuchen, dass dieses Gegentor dann eben nicht passiert. Ja, und ich glaube, dass nochmal die Hütte richtig voll werden wird. Ich denke mal, so 8000 kommen mit Sicherheit.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, so, und es wäre jetzt an der Zeit, diese blöde 17er wegzuradieren, ja, und zu sagen, da steht eine 1, das ist der erste Sieg.
Auf zur nächsten
17. Ja, so, und dann sehen wir weiter. Ja, und 1860 ist eine Mannschaft, ist immer schwer zu bespielen, ja, weil die haben eine individuelle Klasse, ja, die haben jetzt nochmal nachgelegt, da haben wir diesen aus Österreich.
Holzhauser,
also ja. Auch ein Paket, wo du sagst, boah, Wahnsinn, ja, was so ein Gesamtpaket dann kostet von so einem, ne, und haben sie nochmal Qualität geholt, so. Aber wenn du deine ureigenen Tugenden, die uns immer stark gemacht haben gegen Mannschaften, die uns vermeintlich überlegen waren, wenn du die dann reinwirfst, einfach auch eklig und dreckig spielst, ein komischer Ausdruck, eklig und dreckig, aber über diesen Weg würde es funktionieren, da bin ich fest von überzeugt.
Jeder weiß, was damit gemeint ist, ja. Und das müssen wir abrufen, das stimmt.
Also ich glaube, ich riskiere 10 Euro.
Sehr gut.
Ja, dann denke ich auch, das war's für heute. Mario, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, wir hoffen, dass du recht hast und dass wir beim nächsten Mal über einen 3-Punkte-Sieg sprechen können.
Ja. Danke. Hab ich gegönnt.
Bis dann.
Ciao.